Heute könnt ihr erfahren, was Glück im Sport wirklich heißt und was einen glücklich macht im und am Sport und in welchem Sport. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Du hast ja erst ein Sportlerleben, ja. Mit Toni Palzer reden wir heute über mehrere Sportlerleben, ja. Das ist extrem spannend geworden. Ein sehr ausführliches und sehr intensives und ein sehr tiefgehendes Gespräch. Du hattest auf jeden Fall auch sehr nachdenkliche Momente, ich auch. Ja. Es bringt einem schon echt immer coole Ansätze, wenn man mit so Menschen reden darf, kann, will, wie wir.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja wirklich ein ganzes großes Privileg hier Woche um Woche ganz viele tolle Gäste zu haben. Aber ich fand die Folge heute in sich, so wie es war, besonders und für mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen herausragend, weil du hast schon gesagt, wir hatten sehr viel zu lachen. Es gab sehr viele unterhaltsame Momente, was auch daran liegt, dass der Toni sich eben auch selber nicht zu ernst nimmt. Es gab auf jeden Fall nachdenkliche bis ernste Momente und die Mischung hat es heute gemacht. Und wir haben heute wirklich eine lange Folge aufgenommen, was ganz gegen unser Naturell. Es war so wirklich nicht vorgesehen. Also wir hatten eigentlich gesagt, hey komm, mussten das im Vorfeld ja ein bisschen abstimmen mit Management und so weiter. Da haben wir gesagt, hey, Stunde plus minus, sagen wir 75 Minuten, so roundabout, das ist so das, wie wir normalerweise mit unseren Gästen sprechen. Es ist ja dann wirklich eine 2-Stunden-Folge geworden, was wahrscheinlich aber auch daran lag, dass der Toni sich bei uns wohlgefühlt hat und auch gerne erzählt hat über, ja, sein sportliches...
Das nimmst du jetzt an.
Ja, ich kann ihn jetzt schlecht befragen, aber er hat zumindest nicht, auch nicht, nachdem die Mikrofone aus waren, sofort das Video-Meeting hier verlassen, sondern wir haben ja auch, muss man ja sagen, im Nachgang hier nochmal zu dritt nochmal eine ganze Zeit lang uns über verschiedene Dinge ausgetauscht. Das war schon sehr, sehr cool. Und es war für mich war es eine total tolle Folge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Mehrere Sportlerleben zu haben, ist auf jeden Fall was Besonderes, vor allem auf so einem Level. Und auch der Struggle, sich in einem neuen Sport zurechtzufinden, obwohl es einem großen Spaß macht, das schildert er auf jeden Fall auch sehr, sehr eindrücklich. Und war für mich ein absolutes Highlight, die Folge.
Ja, total. Ich hatte ja auch ein Highlight am Wochenende mit den Hallen Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ja.
Nanjing.
Genau, ja. Bevor wir dazu kommen und da vielleicht noch den einen oder anderen Aspekt, ich hab übrigens auch noch eine echte Frage an dich, was das angeht. Da solltet ihr, weil Gesundheit eine große Rolle spielt, auch in den Schilderungen von Toni Palzer nachher, ihr solltet euch vielleicht auch nochmal, bevor ihr jetzt in Trainingslager fahrt oder euch den intensiven Vorbereitungen gebt, nochmal gucken, ob alles okay ist. Ja? Herzcheck ist das eine, aber ein Blutcheck ist ja vielleicht dann noch die etwas aussagekräftigere Untersuchungsmethodik, ja. Wir haben unseren Partner Aware, ja, und da könnt ihr wirklich genau reinschauen. 70 Biomarker, die da analysiert werden, also wirklich eine tiefe Beobachtung dessen, was in eurem Blut abgeht. Und das ist nicht nur sehr, sehr hilfreich für den Zustand, den ihr habt, um den festzustellen, sondern natürlich auch relativ unkompliziert und schnell zu machen. Und damit wirklich einen Mehrwert für euch.
Absolut. Blutwerte sind natürlich wahnsinnig wichtig, um zu gewährleisten, dass man gesund ist, aber auch für sportliche Leistungsfähigkeit. Für mich damals als Profiathlet stand das natürlich regelmäßig an der Tagesordnung und habe jetzt Aware ja auch schon selbst getestet. Zum Jahresanfang mit Felix zusammen haben wir uns in Nürnberg das mal in der Praxis angeschaut, wie das funktioniert. Gibt es inzwischen in vielen großen Städten hier in Deutschland, übrigens aber auch in Wien und Amsterdam. Deutschland haben wir beispielsweise in Berlin schon mal 2 Optionen, wo ihr hingehen könnt, um diesen Test vor Ort durchführen zu lassen. Es gibt München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Nürnberg und wird auch zukünftig noch weitere geben. Funktioniert super simpel, ihr ladet euch einfach die App runter. Terminvereinbarung dauert wirklich nur wenige Sekunden, haben wir uns das da ausgesucht in Nürnberg, waren ein paar Klicks, dann war der Termin gebucht. Vor Ort wussten die dann auch schon direkt Bescheid. Ich glaube, 10 Minuten, wenn überhaupt, zwischen wir kommen da rein in die Einrichtung und wurde Blut abgenommen, wir gehen wieder raus. Und dann ging es bei uns auch ganz schön schnell. Ich glaube, bei uns war es nicht mal 2 Tage, bis wir in der App schon die Ergebnisse unseres Bluttests hatten. Ralf hat schon gesagt, ihr könnt da bis zu, beziehungsweise über 70 Biomarker in den verschiedenen Tests abchecken, also Hormonspiegel beispielsweise, auch für Männer natürlich relevant im Hinblick auf Testosteron, Stoffwechsel, Nährstoffversorgung, Vitamin D, Herzgesundheit, Cholesterin und ja, sportrelevante Biomarker wie Magnesium und HSCRP. Also da habt ihr eine sehr große Auswahl. Es funktioniert sehr, sehr einfach. Schaut euch die App an, Aware. Findet ihr im App Store eures Vertrauens und wir haben natürlich da auch einen Link für euch, den es in den Shownotes gibt. Der Link lautet aware.app/go/bestzeit und wenn ihr diesen Link benutzt und dann unseren Code bestzeit20 verwendet, bekommt ihr eben 20% Rabatt auf alle Aware-Tests, die es dort gibt. Können wir euch nur wirklich ans Herz legen. Checkt euch mal durch, checkt, ob ihr vor allem vielleicht auch jetzt schon, wie soll ich sagen, bestens vorbereitet seid auf die jetzt anstehenden Frühjahrs-Highlights. Gibt es jetzt im Laufen eine ganze Menge im April. Von dem her, checkt das gerne aus, aware.app/go/bestzeit und mit bestzeit20 bekommt ihr 20% Rabatt.
Genau. Und ich habe am Wochenende wieder festgestellt, langsam, dass Leichtathletik eine ganz schön coole Sportart ist. Ja.
Also ich habe ganz überraschend.
Ja, es ist immer wieder faszinierend, weil ich habe ja schon die ein oder andere Stunde damit verbracht, mit dieser Sportart. Und die Veranstaltungen jetzt waren ja auch 3 lange Tage und ich habe da sehr, sehr viel geguckt, logischerweise. Wir haben zum Glück auch eine ganze Menge daraus machen können dürfen, wie auch immer. Und dann so im Nachhinein schaust es dir ja dann nochmal an und denkst, ach ja, das kann man gut gucken. Das ist gar nicht so schlecht zu gucken. Das kann man echt machen. Ja, also weil, ja, so Hallenleichtathletik hat ja oft so ein bisschen den Makel, ja, ist jetzt nicht so die richtige, ja, und ist vielleicht nicht immer so mit allen Superstars und so. Aber also es hat mich wirklich geflasht am Wochenende, muss ich wirklich sagen. Ja. Auch wenn tatsächlich ja leider aus deutscher Sicht nur eine sehr, sehr kleine Truppe da war, was ich auch ein bisschen schade finde. Wir haben da auch am Wochenende darüber diskutiert, ja. Es wird ja immer gemault, ja, Fußball, alles geht auf Fußball, aber das hat auch eine ganz schön hohe Verlässlichkeit, ne? Die spielen halt jeden Samstag, ja. Ja. Und es ist natürlich auch relativ schwer, also Außenstehenden klarzumachen, warum du das ganze Jahr trainierst, aber an den 3 Highlights, die es gibt, nämlich Hallen-Europameisterschaften, Hallen-Weltmeisterschaften und Weltmeisterschaften draußen nur an einer teilnehmen willst, wo aber die Bedingungen daran teilzunehmen halt wirklich sehr anspruchsvoll sind. Also das ist schwer zu verstehen. Das ist schwer zu verstehen. Ich verstehe es auch nicht ganz von der Herangehensweise und von der Ausrichtung des Verbandes, dass da halt nicht auch stärker die Leute wirklich angehalten werden, da zu starten. Ja, weil es waren jetzt 8 Athletinnen und Athleten, das ist halt jetzt nicht viel für eine doch relativ große Nation, die auch da waren die Normen natürlich in Teilen relativ hoch. Es geht halt auch über die Weltrangliste, aber es hätten, glaube ich, noch zusätzlich 14 weitere Athletinnen und Athleten die Chance gehabt. Ziehen wir nochmal vielleicht 3, 4, 5 ab, die verletzt oder krank waren, weil es hatten ja ein paar das auf dem Schirm und wollten das eigentlich gerne machen. Malakami Hambo wollte es eigentlich noch gemacht haben. Michael Asani wollte es gemacht haben, die sich dann leider schwer verletzt hat. Da waren so ein paar Sachen dazwischen. Aber zieh das mal ab, dann sind es immer noch 10 mehr. Und das ist halt eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Ja,
noch dazu, ja. In dem Jahr vielleicht ein bisschen vor dem gesonderten Hintergrund, dass es manchmal ja noch ein Argument sein kann, dass man sagt, hey, ich habe sonst irgendwie Angst, dass ich nicht richtig oder mir die Zeit fehlt zwischen einer kurzen Erholung und einem weiteren Saisonaufbau hinsichtlich Freiluft-Highlight, was ja, wenn es irgendwie Ende Juli, Anfang August ist, man vielleicht auch darüber diskutieren kann. Das ist ja dieses Jahr noch ein bisschen anders, dadurch, dass ja die WM in Tokio relativ spät erst im September ist, hätte ich jetzt aus dem Bauchgefühl auch rausgesagt, hey, wenn das ein Ziel sein kann, also auch von der Erreichbarkeit, warum nicht mitnehmen? Also, wie gesagt, EM, WM jetzt so vielleicht sogar als Doppelschlag und Frühjahrshighlight, um dann trotzdem, glaube ich, noch genügend Zeit zu haben in Bezug auf die WM draußen. Aber ja, ich kann natürlich auch in die Köpfe schlecht reinschauen. Ich weiß nicht, ob ihr da die Möglichkeit hattet über eure Quellen. Ich meine, ihr wart jetzt ja auch nicht vor Ort. Also das heißt, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, mit den Leuten vor Ort vielleicht zu sprechen oder mit den Verantwortlichen. Vielleicht habt ihr es ja parallel trotzdem machen können, in dem Fall dann vielleicht digital oder per Telefon. Weißt du, warum manche Leute das
sind schon
abgewogen haben, zu sagen, es macht für mich irgendwie keinen Sinn oder ich habe das nicht für mich als Highlight vorgesehen? So?
Das sind schon unterschiedlichste Gründe, das ist schon klar. Nur mein Punkt ist eher, ich will jetzt gar nicht den Einzelnen irgendwie sagen, ja, ihr müsst da unbedingt hin, aber ich glaube, das ist halt
eine Chance auch.
Für den Sport, ja, und für den Anreiz, bei so einer Weltmeisterschaft zu starten, halt einfach normal sein muss, dass man da hingeht. Ja, und das wird so ein bisschen offen gelassen nach dem Motto, ja, kannst du machen, musst du nicht machen. Das finde ich falsch. Mhm. Ja, weil wenn du dich als Sportart und auch als jetzt Leistungssportlerin oder Leistungssportler in dem Bereich positionieren willst, du hast nicht so viele Optionen. Ja, und ich kann ja nicht sagen, ich will halt mindestens so gut bezahlt werden wie Fußballspieler, weil die sportliche Leistung ist vergleichbar. Das stimmt in weiten Teilen auch. Aber dann kann ich nicht eine Hallen-WM auslassen und ein Läufermeeting in Plietzhausen machen. Das passt für mich nicht zusammen. Ja, also
ja, da ist was dran.
Leute, nichts gegen Plietzhausen, fantastisches Meeting.
Wir werden jetzt wieder böse Zuschriften bekommen, Ralf.
Also ich glaube, den Unterschied muss man schon verstehen. Ja? Das ist halt nicht die große Bühne, das ist nicht die Weltbühne. Ja? Und gleichzeitig spielt sich auf der Weltbühne ab. Ja, das heißt, dann muss ich auch, wenn ich die Option habe, ja, also schon qualifiziert bin oder mich qualifizieren könnte, dann muss das ein klares Ziel sein. Ja. Ja? Und das muss man, glaube ich, sowohl in den Trainingsgruppen, in den Vereinen, aber auch im Verband sicher dann auch vorleben und so einfordern. Ne? Also ich meine, wir werden ja gleich mit Toni auch mal klar machen, was es heißt, Radprofi zu sein. Also wie viel an Wettkampftagen da auf dem Plan stehen, ja, und wie das sortiert wird. Da ist schon eine große Diskrepanz. Ja. Und Leichtathletik gehört ja immer noch zu den privilegierten Sportarten, die relativ viel mediale Aufmerksamkeit haben und die eine Weltmeisterschaft haben, die von A bis Z live gecovert werden mit einem sehr hohen Standard. Das ist ja bei Weitem nicht bei allen olympischen Sportarten so. Ja? Also von daher werden da Chancen ausgelassen, das muss ich schon sagen. Ne? Also gute, wirklich sehr, sehr gute Chancen ausgelassen. Nimm mal Till Steinfort jetzt. Ja? Der hat die einzige deutsche Medaille gewonnen. Der hat eine Medaille bei der EM gewonnen und jetzt bei der WM auch. Wer kannte denn vor diesem Winter Till Steinfort? Ja, Mehrkämpfer, studiert in Nebraska, kommt eigentlich vom SV Halle. Den kannte vorher in der Öffentlichkeit niemand. Absolut niemand. Ja. Niklas Kaul, Leon Neugebauer, weißt du, du hast natürlich auch so große Figuren in deiner Disziplin halt auch noch davor als Mehrkämpfer. Ja. Und jetzt kommt er und macht einfach mal einen deutschen Rekord. Einen deutschen Rekord, schlägt also den deutschen Rekord von Leuten wie Frank Busemann, wie Leon Neugebauer, ja, und gewinnt zwei Medaillen. Das sind halt Chancen, die darfst du dir nicht entgehen lassen als nachrückender Athlet oder als Athlet, der eine Chance hat, bei so einer Meisterschaft an den Start gehen zu können.
Ja, und, ja ich, also ich weiß nicht, was da manchmal die Bedenken sind, ob die, also auch da, ja, das ist wahrscheinlich sehr individuell, dass manche Leute denken ja, vielleicht ist die Belastung zu hoch, aber ich denke, für, ja, vor allem für jüngere Athleten, aufstrebende Athleten, ist es eine super Bühne, sich einen Namen zu machen, mit den beiden Erfolgen für ihn sicherlich spannend gewesen. Und es ist ja so, wenn du halt wirklich alles auf diese eine Karte setzt, dann haben wir fast schon, dann kommen wir später im Gespräch übrigens auch noch dazu, so Umstände wie Marathonlaufen, wo du ja wirklich aufgrund von Vorbereitungszeit aufgrund von auch zyklischen Wettkampfkalendern jetzt gar nicht so diese Auswahl hast oder auch einfach physisch jetzt nicht jede Woche im Sommer wie ein 100-Meter-Sprint sozusagen, kannst ja kein Marathon laufen. Es ist ja eigentlich ein Segen, dass man hier vielleicht mehr Optionen hat, auch in Erscheinung zu treten und ist manchmal noch ein bisschen, also ich kenne das ja in Teilen auch, also wir haben es früher, als ich noch aktiv war, eher auf der Bahn, sei es aufgrund von Vorbehalten des eigenen Trainers, das wird sonst zu viel oder wir kommen sonst ins Gehege mit einer Vorbereitung auf die Sommerhighlights oder wir haben jetzt keine Bahn bei uns vor Ort, wir können uns nicht so gut vorbereiten, deswegen, wir haben ja auch fast nie eine Indoor-Saison gemacht, wir haben aber dafür stattdessen Cross gemacht, ist jetzt medial nicht vergleichbar, aber natürlich haben wir jetzt auch nicht gesagt, wir warten jetzt, sitzen das aus, trainieren nur bis zum Sommer, sondern es waren dann halt andere Schwerpunkte. Aber hätte ich vielleicht auch ich war jetzt auch kein Kandidat, der sich, glaube ich, international groß hätte für eine WM über 3000 Meter qualifizieren können, auch damals nicht. Das heißt, für mich hat sich die Frage jetzt auch nicht so akut gestellt. Ich glaube, wenn ich die Fitness gehabt hätte, dass man da auch um solche Qualis laufen kann. Ich glaube, ich hätte das gerne gemacht. Das ist eine coole Option gewesen, dann auch im Nationaltrikot ja, zu starten.
Ja, es gab ja nur einen Läufer überhaupt, der an den Start gegangen ist, war Sam Parsons. Sam. Ja, und dann war es halt so, ja, es gab keine Vorläufe mehr über 3000 Meter, der war also direkt im Finale.
Das ist cool,
ja. Ja, so, und ich meine, solche Chancen kannst du doch nicht wegwerfen. Ja, WM-Finale, hallo. Ja, also wie oft hast du das überhaupt in deiner Karriere, wenn du Glück hast? Ja. Also deshalb, da habe ich ein paar Sachen, die ich jetzt so in der strategischen Herangehensweise nicht ganz verstehe. Ja, Jakob Ingebrigtsen, ja, auf der anderen Seite, der hat ja alles gewonnen. Der hat schon sehr, sehr, sehr viel erreicht in seinem Leben, aber der war noch nie Hallenweltmeister. Ja, also der wollte jetzt unbedingt Hallenweltmeister werden. So, jetzt hat er natürlich dann gleich nicht nur einen Titel, sondern er wollte dann gleich auch zwei Titel anstreben. Ne? Also ist er über 3000 Meter gestartet, hat das taktisch gewonnen und ist dann auch noch über 1500 Meter gestartet. So, und das hat nur einer bisher in der Geschichte der Hallenleichtathletik überhaupt geschafft. Wer? Nur sag.
Sebastian Coe.
Ist sehr nah dran, aber der ist immer noch der gescheiterte, nicht vom IOC gewählte Weltleichtathletik-Präsident. Heine Gebrselassie.
Ah, okay.
Ja, also hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber kam dann natürlich bei der Vorbereitung jetzt zu den Titeln. Hätte ich nie und immer gewusst, dass er in der Halle 1500 Meter gewonnen hat.
Nee, ich auch nicht. Also
ist auch schon eine Weile her, aber ne, das
muss ja fast relativ früh noch in der Karriere gewesen sein, würde ich mal tippen, weil er ja dann doch so seine Prime-Phase ja dann doch eher auch draußen dann über 5 und 10 hatte sozusagen. Ja. Deswegen, ja.
Und da gab es halt wieder so eine Sekunde, ja, ich habe es ja im letzten Jahr schon in die Bild-Zeitung sogar geschafft mit meinem Dissen von bestimmten Situationen bei Läufen von Jakob Ingebrigtsen. Ja. Kennst du nicht noch Rafael Palic, österreichischer Mittelstreckler? Der ist jetzt 35, der hatte aber 5 Jahre mal aufgehört schon zwischendurch, ja, und ist jetzt wieder drin im Geschäft, und der war im Finale über 1500 Meter. Der war dann eingangs einer Kurve, ja, plötzlich neben Ingebrigtsen und wollte den überholen. Und Ingebrigtsen hat ihm voll einen mitgegeben. Und Palic war dann plötzlich auf Bahn 3 in der Kurve und dann total aus dem Rhythmus, ist dann, glaube ich, am Ende, glaube ich, 7. oder 8. geworden. Ja, was ja immer noch ein Top-Ergebnis ist, über 1500 Meter, ist ja klar, weil das war schon ein sehr starkes Feld. Aber das war nicht cool. Das war nicht cool. Weißt du? Du weißt selber, in der Halle alles viel enger, ne? Da geht's permanent mit Ellbogen zur Sache. Die waren übrigens auch sehr kulant, was das anging mit Disqualifikationen. Also ich hätte da 2 bis 3 ausgesprochen. Aber die haben relativ viel laufen lassen. Aber das hat dann natürlich schon viel mit Boxen zu tun teilweise. Ne? Also das ist schon so, ja.
Schon relativ rau.
Ja, so ist es. Rauer Sport.
Ist, genau, den Läufern oft nicht anzusehen, aber in solchen Situationen blitzt das dann mal durch.
Sag mal, und am Wochenende gibt es natürlich schon so die ersten Vorbereitungsläufe für die deutschen Frühjahrsmarathons. Ja, ist, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ist Hannover der Erste?
Ich würde sagen, ja, ich habe es leider Düsseldorf gerade nicht so auf dem Schirm, aber Hamburg ist ja immer Ende April. Hannover ist ja schon, muss eigentlich der erste große Deutsche sein. Ja. Das ist jetzt ja dann schon kommen.
Nee, in 10 Tagen, in 2 Wochen.
Übernächstes, ja. Genau, übernächstes, ja, mit dem Berliner Halbmarathon zusammen, richtig.
Ja. Ne? Und da startet ja auch Dominika Meier, und die hat am Wochenende in Dresden die 10 Kilometer gewonnen. 32 irgendwas 40 oder sowas, aber da war es wohl sehr, 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 sehr windig, ja. Da ist nämlich die Maike auch gelaufen, die ist da übrigens insgesamt 7. geworden.
Wow.
Ja, ja, aber war total frustriert, weil sie wollte viel schneller laufen, aber sie hatte den Wind natürlich unterschätzt, ne? Also, was heißt natürlich? Also, ne, da kann es halt schon mal sehr windig sein, und das ist da wohl bei der Strecke dann ein limitierender Faktor.
Ja, die, ich glaube, beide schöne Bonds, ich habe das auf dem Insta-Account überflogen, sind beide gelaufen. Mhm. Ich glaube, da war der O-Ton nicht so, war jetzt eher so ein Rustbuster-Charakter vom Rennen, sprich, war nötig, mal wieder einen Wettkampf zu machen, aber jetzt auch nicht unbedingt so, dass man da direkt eine Jubelstimme ausbricht, aber kenne ich auch, gab es bei mir auch in der Karriere oft so, wenn du wirklich eine längere Wettkampfpause hattest, zum Beispiel, weil du nach dem Marathon erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen Urlaub, dann wie Trainingsaufbau. Und dann machst du ja am Anfang auch gerade in der Marathonphase nicht scharfe Einheiten, die in Richtung von einem 10-Kilometer, von 10-Kilometer Race-Pace abzielen. Dann kann sowas manchmal sich ein bisschen eklig anfühlen. Aber umso wichtiger, dass man so ein Rennen dann auch mal macht, um dann ja, mit ein bisschen mehr Frische und vielleicht einer kleinen Tempospritze in den Beinen in die weitere Frühjahrsvorbereitung gehen kann. Und du hast schon gesagt, ja, es ist jetzt die, für diejenigen, die Hannover laufen, ist jetzt vielleicht das Wochenende, wo man den letzten, ja, längeren Lauf auch nicht mehr ganz, das war jetzt wahrscheinlich fast schon, aber für die, die jetzt im April später laufen, natürlich die Phase der letzten und wichtigen marathonspezifischen Langläufe. Und da geht es natürlich auch gerade besonders um eine gute Regeneration, muskuläre Regeneration, damit man dann auch die nachfolgenden Tempoeinheiten, die man vielleicht eher in Wochenmitte anstehen, gut und frisch umsetzen kann. Und da haben wir in den letzten Wochen ja schon einen besonderen Fokus drauf gelegt. Proteine, liebe Freunde, ist das Zauberwort auch für uns Marathonläufer, um eben muskulär bestmöglich erholt die letzten hohen Umfangswochen und letzten Langläufe umsetzen zu können. Und deswegen haben wir unseren Partner ESN, Elite Sports Nutrition, den wir euch ans Herz legen können.
Ja, da gibt es sehr schöne Sachen, sehr leckere Sachen. Die haben auch ziemlich geile Proteinriegel. Die schmecken eigentlich wie Schokoriegel. Aber sind,
Mandelkokos sind, ist mein Favorite.
Überragend. Addiction. Die haben mich übers Wochenende gebracht. Ja, die haben da die schönen am Wochenende immer bei mir. Ja, weil man kriegt natürlich, wir saßen halt beim NDR in Hamburg, man kriegt natürlich da dann nur bedingt was zu essen, weil das läuft halt die ganze Zeit weiter. So eine Session ist halt mehrere Stunden. Und ich war sehr froh, dass ich sie dabei hatte. Ne? Lecker, ja, schmecker.
Also auch für den gesunden Snack, ich sage jetzt hier gesunden Snack zwischendurch, sind natürlich Proteinriegel hervorragend geeignet. Es gibt natürlich auch alle Varianten von Protein, ich sage jetzt mal Pulver. Da gibt es zwei Kategorien, also Designer Whey Protein, das ist eher das, was man mit
Milch. Ich krieg schon Hunger.
Ich habe heute nicht viel gegessen bisher. Mit einem Milchersatzprodukt anrührt, das hat dann eher so vielleicht einen Schoko- oder Vanillegeschmack. Schmeckt auch sehr gut, vielleicht manchmal jetzt nicht unbedingt das, was man direkt nach einem Longrun sich direkt runterschütten möchte. Da gibt es aber auch was von ESN, was ich absolut sensationell finde, und zwar die ISOClear-Produkte. Die bestehen auch aus Whey-Protein-Isolat und haben aber den Umstand, dass man es eher mit Wasser mischt und dadurch eher so einen Eistee-Geschmack hat, sage ich jetzt mal. Gibt es ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Da ist auf jeden Fall für jeden von euch was dabei. Schaut das gerne an, ist Premium-Qualität made in Germany und die Nummer 1 in Deutschland im Bereich Proteine. Und über unseren Link kriegt ihr ein paar Goodies, und zwar www.esn.com/bestzeit. Dort bekommt ihr mit dem Code Bestzeit immer den maximal möglichen Rabatt auf das Sortiment. Das kann mal 20%, das kann aber mal wesentlich höher sein. Ich hatte letzte Woche gesehen, da gab es eine Aktion, wo es, glaube ich, bis zu 50%, meine ich, gegeben hat auf Probenpackungen, also Einmalpackungen. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte mal gucken, was schmeckt mir am besten, ich bestelle jetzt keine große Dose, ich will einfach mal eine Bandbreite haben an verschiedenen Geschmäckern, um mich mal durchzutesten, da könnt ihr auf jeden Fall deutlich Geld sparen. Also checkt das aus, www.esn.com/bestzeit, oder einfach bei uns in den Shownotes anschauen.
Ja, sag mal, und wenn wir schon bei Startoptionen sind, ne, und dass man dann Chancen auch nutzen muss, in diesem Jahr gibt es ja, erste Mal glaube ich nicht, ne, gibt ja auch noch eine Straßenlauf-EM. Ja, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, und die ist nämlich auch schon Mitte April, 12. 13. Richtig. April in Brüssel, ne, also in Vorort von Brüssel.
Da wird in Leuven, oder?
In Leuven, ja, ich glaube in Leuven. Also da wird 10 Kilometer Halbmarathon und Marathon gelaufen.
Ja.
Ja, und da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht gehört,
wer da
von deutscher Seite aus starten will, soll, wie auch immer.
Da habe ich auch noch nicht viel mitbekommen, was unsere Athleten anbelangt, aber es ist ja losgelöst schon ein, ja, das ist neu. Ich glaube, in der Form ist es mir noch nicht bekannt gewesen. Wie gesagt, Halbmarathon gab es ja dann irgendwann auch als Zusatz zur klassischen EM, oft ja auch in den Olympiajahren, wo ja dann ganz gerne auch genutzt wurde von Marathonathleten und Athletinnen, die sich eben auf die Spiele vorbereitet haben. Als eigenes Event kennen wir das so noch nicht, und bin ich sehr, sehr gespannt, wie das angenommen wird und wer sich da dann bereit erklärt zu starten. Ich könnte mir vorstellen, ja, Zehner und Halbmarathon. Es ist so ein bisschen, es läuft natürlich in der Phase, also es ist natürlich Frühjahrssaison, also wenn du jetzt sagst, du willst irgendeinen wichtigen Marathon, auch vielleicht Qualizeit oder was auch immer laufen, viel Konkurrenz auf jeden Fall, oder du läufst halt einen wirklich späten Marathon dann. Ich glaube, das wäre so im März fast ein bisschen besser aufgehoben, auch wenn man natürlich dann witterungsbedingt wieder ein bisschen mehr Fragezeichen hat, zumindest in Belgien. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt,
wie es angenommen wird. Übrigens, die Nominierungszeiten, die sind gar nicht so ohne. Ne? Ich glaube, über 10, 29, 40 und 1,01 im Halbmarathon, 2,08 im Marathon. Also
29, 40 oder 28, 40?
28,40.
Ich muss ja, ich wollte sagen, 29,40 zu einer 1,01 wäre ein krasses
Missverhältnis. Und da habe ich nämlich gesehen, so viele haben diese Norm gar nicht. Ja, also klar, das gilt ab 1.1.24, also schon eine relativ lange Normerfüllungszeit. Aber das kann zum Beispiel ja auch für die zweite Reihe Marathon spannend sein, da zu starten. Klar, ist natürlich dann kein Frühjahrsmarathon, also im Zweifel. Da kommen wir später halt auch nochmal mit Toni Palzer drauf. Ja. Was ist dann sowas wert? Ja, der hat nämlich auch einmal an so einer EM teilgenommen. Was ist das wert im Vergleich zu einer Situation, also in dem Fall für Straßenläuferinnen und Läufer, die Geld verdienen können, bei einem Marathon oder einem Halbmarathon, der jetzt nicht die Europameisterschaft ist? Also schwierig. Ne? Deshalb aber umso spannender, ne, zu sehen, wie das tatsächlich angenommen wird und wer dann da tatsächlich an den Start geht, vor allen Dingen im Marathon, weil da bin ich wirklich gespannt, weil das ja absolut zusätzlich ist. Ja, aber gut, wie groß sind die Chancen, dass du dich für die Marathon-WM in Tokio qualifizierst? Also erstmal ein hoher Anspruch, plus natürlich auch ein schwieriges Umfeld. Ne?
Ja.
Zu der Zeit im September ist es da halt noch, da wird es halt noch sehr, sehr, sehr warm sein, sehr schwül sein, ja.
Also, es ist wirklich eher eine strategische Abwägung, aber grundsätzlich glaube ich, dass es die Aufmerksamkeit dann für so Straßenlaufthemen, also ich finde es ist schwer, wir werden auch später mit Toni zu dem Thema kommen über, sage ich jetzt mal, strategische Neuentscheidungen, wenn eine Sportart versucht, sich neu zu positionieren. Also ich finde, ich bin irgendwie schon auch ein Fan, vielleicht weil ich als Kind das so wahrgenommen habe, so ein bisschen Traditionalist. Ich finde es halt cool, wenn eigentlich ein Marathon auch bei Großereignissen dabei ist, also sprich mit der gesamten anderen Leichtathletik, weil es irgendwie so, weiß ich nicht, in meinem Bauch sagt, es gehört so irgendwie. Andererseits hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du sowas auslagerst und noch ein bisschen erweiterst, wie gesagt, 10 Kilometer Halbmarathon dazu, dass du dann dem als Straßenlauf-Event für sich halt viel mehr Aufmerksamkeit und Schlaglicht geben kannst. Kann auch gut sein, ja, aber man muss es am Ende ausprobieren. Ich bin sehr gespannt darauf.
Ja, und dann kommen wir doch mal zu unserem Gast heute. Ja, ist ja schon bemerkenswert, dass du den Radsportler Toni Palzer viel besser kennst als ich. Ja, und du auch dafür.
Aber nicht
und du ihn ja auch kennst, ja, also persönlich kennst. Du den Kontakt hergestellt hast und der natürlich auch gesagt hat, ja klar, zu Philipp komme ich, ne, weil mich kannte der ja nicht vorher.
Ja, also Toni und ich kennen uns tatsächlich über die Adidas Connection, weil im ersten Leben war der Toni ein sportlicher Tausendsasser, möchte ich fast sagen. Also er war ausdauertechnisch vielfältig begabt, war aber vor allem ein sehr, sehr guter Skibergsteiger. Wir mussten ihn in unserem Gespräch ein bisschen ansticheln, dass er überhaupt mal erzählt, was er so erreicht hat, weil er sehr, sehr bescheiden ist, aber auch auf absolut internationalem Niveau mit Medaillen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Er war ein sehr, sehr guter oder ist ein sehr, sehr guter Bergläufer auch. Ja? Stichpunkt Watzmann-Überschreitung kommen wir auch nachher noch dazu. Fastest known time und so. Und hat dann sozusagen auf dem Höhepunkt auch seiner Karriere gesagt, Mensch, ja, irgendwie, das war irgendwie cool so, habe ich alles sehr, sehr genossen, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes sportlich, was mich auch so fasziniert und hatte dann die Möglichkeit, Profi-Rennradfahrer zu werden und zwar wirklich direkt Einstieg mit einem World Tour Team, damals bei Bora Hansgrohe, heute Red Bull Bora Hansgrohe und das ist doch ein sehr, sehr erstaunlicher und auch sehr, sehr spannender Werdegang, den er vor jetzt dann 4 Jahren, was glaube ich, vollzogen hat. Er wird da sehr, sehr ehrlich mit uns drüber sprechen, über Höhen, Tiefen und alles dazwischen in der Karriere. Und freut euch wirklich sehr auf das Gespräch jetzt.
Ja, Toni, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen im Bestzeit-Podcast. Erste Frage ist natürlich, bist du wieder voll hergestellt? Weil zuletzt musst du ja leider aussteigen, weil es ein bisschen kalt geworden ist. Ja, ihr habt ja sowieso irgendwie nicht so geiles Wetter gehabt zuletzt beim Radfahren, ne? Also weder in Italien noch in Frankreich war es gut und ich glaube bei euch jetzt zu Hause auch nicht.
Ja, erst einmal Servus zusammen in die Runde. Freut mich wahnsinnig, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Und auf die Frage, mir geht's wieder gut. So schnell wie die Grippe gekommen ist, so schnell war es dann auch wieder weg, Gott sei Dank. Ich muss dazu sagen, es war wahrscheinlich so ein bisschen ein Schock fürs System. Ich war Vorbereitung Gran Canaria, dann bin ich doch schon frühzeitig in die Saison gestartet, habe ja Herzprobleme gehabt letzte Saison. Das Training ist aber dann so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, okay, wir starten mit der Saison UAE-Tour, dann bei 40 Grad in Abu Dhabi Radrennen fahren und dann kurz heim bei Schneeregen und dann Strade Bianche und Tirino Adriatico, Schlechtwetter, saukalt. hat man das Immunsystem dann nicht mehr ganz mitgemacht und ja, habe dann leider noch einen zweiten Renntag von Tirino heimfliegen müssen. Genau, ja, wie gesagt, gesundheitlich einfach nicht gegangen, aber jetzt bin ich wieder voll fit und freue mich auf, was kommt jetzt.
Genau, und was kommt, da sprechen wir natürlich später noch dazu, weil für euch jetzt gibt's ja dann wirklich los mit den Frühjahrsklassikern und dann, was auch im weiteren Jahresverlauf für dich ansteht, das ist natürlich spannend. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, viele kommen aus dem Laufsport, aber wir haben auch ganz große Triathlon-Affinität und nicht zuletzt auch einige, die ja sehr, sehr gerne Radfahren verfolgen. Ich glaube aber, dass es nicht wenige gibt, die dich vielleicht ja noch kennen, bevor du der Radfahrer Anton Palzer wurdest, weil davor muss man ja sagen, hilf uns mal vielleicht, wie und wo bist du denn aufgewachsen und was hat das mit Bergen zu tun?
Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich im Berchtesgadener Land in der Ramsau aufwachsen habe dürfen. Glück, weil es wahrscheinlich mitunter die schönste Bergwelt so im deutschsprachigen Raum ist. Ja, bin mit Skifahren, mit Skibergsteigen, mit Klettern, also so sämtliche Wintersportaktivitäten groß worden, ja, durch die Eltern. Mein Vater war selber ein sehr guter Skibergsteiger gewesen und habe mich dann eigentlich so mit 14, 15 Jahren dazu entschieden, nachdem ich eigentlich so wirklich alles ausprobiert habe, also wirklich Alpinskifahren, Langlaufen, sogar mal Skispringen, also Skibergsteiger. Ja, wir haben ja eine Skisprunganlage bei uns im Berchtesgaden, also das habe ich dann auch mal ein, zwei Jahre gemacht. Und habe mich aber dann so mit 15 dazu oder mit 14 dazu entschieden, okay, es ist Skibergsteigen. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe da gemerkt, okay, da kommt mal der technische Aspekt dazu mit dem Skifahren. Skifahren hat mir immer schon Spaß gemacht. Und aber halt auch die Ausdauerkomponente. Und habe das dann, ja, so professionell, wie es irgendwie gegangen ist, dann ab dem Alter so durchgezogen. Bin dann mit 20 Profi geworden und war da so 8 Jahre im Weltcup, bin Weltmeisterschaften gelaufen. Alles, was so der Skibergsteiger-Zirkus zu bieten hat, das habe ich mitgenommen und habe im Sommer bei Berglauf-Events und so teilgenommen. Also von Red Bull Dolomitenmann über ja, Großglockner Berglauf, Hochfällen Berglauf, also genau. Also nicht flach, so steil wie möglich, also nie nur so steil wie möglich, aber also meistens bergauf. Und genau, das war so mein Lebensinhalt für schon ziemlich, ziemlich lange.
Also was ihr jetzt schon zu Hause hier sicherlich raushören könnt, ist, dass der Toni natürlich extrem bescheiden ist, weil er auch jegliche Erfolge, die er erreicht hat, erstmal schön ausgespart hat. Da hat er gesagt, habe ich so ein bisschen gemacht, dann war ich ein bisschen Profi und so. Vielleicht hilf uns mal kurz für die, die noch nicht so tief im Thema drin sind, was ist überhaupt Skibergsteigen? Wie ist der Modus, der Wettkampfmodus sozusagen? Und du darfst dann auch gerne, auch wenn es vielleicht dir naturell widerstrebt, auch 2, 3 Highlight-Erfolge erwähnen, sozusagen, weil das ist so, hast du einfach mal gerade alles unter den Tisch fallen lassen.
Also Skibergsteigen ist wahrscheinlich so mitunter die traditionellste Sportart, was der Wintersport in die Bergen eigentlich so zu bieten hat, weil es ja damals schon auch irgendwie ein Fortbewegungsmittel war, einfach mit den Ski in die Berge, dass man von A nach B kommt. Die Sportart war olympisch, ist dann aus dem olympischen Programm rausgefallen, wird jetzt 2026 Mailand-Turin wieder olympisch. Und also das Skibergsteigen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das nordische Langlaufen eigentlich. Mhm. Jetzt nie auf einer, ja, auf einem Rundkurs, wie es jetzt beim Langlaufen ist, sondern halt so gut wie es geht irgendwo im alpinen Gelände. Man hat Ski mit einer Aufstiegsmöglichkeit, quasi eine Bindung, die was eine Fersenfreiheit hat, die was man dann für die Abfahrt verriegeln kann. Und auf dem Skibelag sind Felle draufklebt, dass man quasi am Berg hochgehen kann, hochlaufen kann. Und es gibt quasi, es gibt mehrere Formen oder Wettkampfformen vom Skibergsteigen. Das ist zum einen der Sprint, der was jetzt auch olympisch wird. Das ist eine ziemlich kurze Distanz über 3 bis 5 Minuten, wo man so schnell wie möglich über einen Parcours hochläuft mit Tragepassage, wo man die Ski auf dem Rücken tut und dann auch Abfahrt. Es ist ein Ausscheidungsverfahren wie jetzt beim Langlaufen, dass man sagt, okay, man läuft die Quali, die besten 30 qualifizieren sie und dann übers Viertelfinale, Halbfinale ins Finale. Dann gibt es die reinen Aufstiegswettkämpfe, das Vertical nennen sie das, wo man wo einfach im Tal Start ist und über meistens über Skipiste berghoch. Da redet man so von Distanzen, ich gehe immer noch Höhenmeter, so zwischen 6 und 1000 Höhenmeter. Und dann das eigentliche oder die Königsdisziplin im Skibergsteigen ist dann eigentlich der Einzelbewerb, wo man mehrere Aufstiege und mehrere Abfahrten hintereinander hat. Da haben wir dann im Weltcup so circa 1800 bis 2000 Höhenmeter, aber es gibt dann auch so Klassiker, wo man dann bis zu 4.500 Höhenmeter hat. Und das bewegt sich meistens, oder wenn es die Schneeverhältnisse zulassen, wirklich im alpinen Gelände. Also die Aufstiegsspuren und die Abfahrt, die grobe Richtung von der Abfahrt ist schon gekennzeichnet. Die Aufstiegsspuren sind auch gespurt. Aber da kommt natürlich einfach die technische, der technische Aspekt dazu. Wie gut kann man Skifahren, wie gut kann man Spitzgern gehen, wie gut kann man sich allgemein im alpinen Gelände bewegen. Klar, jetzt mit Thema Olympia geht es natürlich immer weiter weg von dem Traditionellen, von den großen Bergen, vom Alpinen, was meiner Meinung nach schon auch vielleicht ein Nachteil ist mit Olympia. Auf der anderen Seite ist eine Riesenchance für die Sportart. Macht natürlich extrem viel Ressourcen frei für die Athleten. Und von dem her bin ich einer, der was sagt, okay, das Ganze muss man positiv sehen, auch wenn es jetzt vielleicht einmal nicht mehr so viele alpine Rennen gibt. Aber hey, okay, Olympia, das ist einfach das Größte, was der Sport zu bieten hat. Und von dem her muss man das nehmen, so wie es kommt. Und genau. Und ja, das habe ich bin mit 20 bin ich Sportsoldat geworden bei der Bundeswehr. Eine wahnsinnig gute Zeit gehabt, 8 Jahre Bundeswehr. Alles. So, jetzt kommt's. Oberfeldwebel.
Oh.
Oberfeldwebel, Walzer. Bin ich dann nach 8 Jahren Sportfördergruppe Bischofswiesen ausgeschieden. Das war eine wahnsinnig coole Zeit, war extrem dankbar gewesen dafür. Zu dem Zeitpunkt war es nicht olympisch, aber durch das, dass die Region einfach eine Sportfördergruppe gehabt hat und in der Region der Sport halt schon einen hohen Stellenwert hat, habe ich damals die Möglichkeit gekriegt, dass ich Sportsoldat wäre. Und und zu meinen Erfolgen, ich habe immer so geschaut, dass ich so schnell wie möglich irgendwie ins Ziel komme. es waren bessere Jahre dabei, es waren schlechtere Jahre dabei. Aber ich glaube, ich kann schon behaupten, dass ich ziemlich konstant war. Ich war U23 Weltmeister, ich war Junioren-Weltmeister, ich habe dann aber 2015 meine erste Elite-WM-Medaille gewonnen hinter Kilian Jornet, den, was glaube ich die Laufwelt schon kennt, einfach die Ausdauerwelt kennt. Bin da damals Vize-Weltmeister in der Elite in WRB im Vertical geworden und habe 6 Jahre später dann meine letzte WM-Medaille in Andorra wieder im Vertical als Vize-Weltmeister hinter Rémi Bonnet, den was man glaube ich auch in der Ausdauerwelt kennt, gewonnen. Von dem her glaube ich, kann ich schon behaupten, dass ich ziemlich konstant war. Dazwischen haben ein paar Weltcup-Siege dazugekommen, ein paar WM-Medaillen noch. Die Sportart war mein Leben. Ich habe das so gern gemacht. Das war für mich durch das, dass ich halt einfach im Berchtesgaden groß geworden bin und da leben habe dürfen. Das ist so schön, wenn man einfach Haustür aufmacht und zum Trainieren geht kann. Das hat so einen riesen Vorteil einfach, so, wo ich mir dann schon so denke, so in andere Sportarten, wenn das mit viel Aufwand verbunden ist, das ist, ja, alles ist möglich, ja, aber es war halt einfach. Ich bin da in einem kleinen Skigebiet groß geworden auf 1100 Meter und das war halt wirklich vor der Haustür, war mein Trainingsgebiet. Und ja, aber so wie jede Veränderung dann einmal kommt, war ich dann auch an einem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt wird es immer mehr Beruf, was ja immer mein Beruf war, aber ich bin fest davon überzeugt, Sport braucht Leidenschaft, Sport braucht Passion. Und genau, und so haben sie dann gewisse Dinge einfach verschoben und gewisse Interessen verschoben und haben mich dann zu einem anderen Weg nochmal entschieden.
Ja, das ist ja ein sauspannender Weg, da kommen wir gleich nochmal zu. Dieses Olympia, macht das jetzt noch manchmal was mit dir, dass du denkst, ah, vielleicht wäre es doch noch was gewesen? Weil das, die Diskussion gab es ja auch, als Snowboard olympisch wurde, kann ich mich noch daran erinnern, da gab es ja also eine quasi religiöse Auseinandersetzung zwischen den Leuten und du beschreibst das eher so, als dass das für dich ein Lebensgefühl ist und nicht so dieses Wettkampfding in erster Linie. Diesen Unterschied gab es bei den Snowboardern ja auch. Ne? Also diesen Soul vom Snowboarden überhaupt nicht in dieser Wettkampfform des olympischen Modus gesehen haben. Wie schaust du das jetzt an? Weil du hast ja gesagt, das war schon mal, aber das ist eine Weile her, dass es olympisch war. Aber jetzt wird dann so eine Sportart wieder olympisch. Was macht das mit dir und was macht das mit der Sportart?
Das haben mich ganz viele Leute gefragt. Hey, wieso machst du das jetzt? Damals zu dem Zeitpunkt war schon im Gespräch, dass es olympisch wird. Wie ich vorbei schon gesagt habe, für mich ist es halt so, okay, wenn man in der Weltspitze bestehen mag, dann musst du einfach 110% in das Ganze reinfließen. Und ich habe 110% in der Sportart gegeben bis zum Schluss, aber ich hätte nie nur 5 Jahre warten können, bis dann wirklich effektiv olympisch war. Wenn ich ehrlich bin, mir wäre es jetzt egal gewesen. Ich habe ein paar Sprint-Weltcups gewonnen. Wahrscheinlich hätte ich es körperlich drauf gehabt, dass ich bei Olympia bestehe. Klar, es wird natürlich dann viel schwieriger, viel junge kommen. Ich bin jetzt auch schon 32. Nächstes Jahr werde ich jetzt 33 dann.
Also quasi uralt.
Uralt. Also uralt. wo ich von Tirreno Adriatico heimgeflogen bin, da habe ich Geburtstag gehabt. Da habe ich mir so ein bisschen im Flieger gesessen und habe mir gedacht, so, jetzt bist du krank, jetzt bist du alt, ich glaube, jetzt höre ich auf. dann war ich wieder gesund, dann habe ich mir gedacht, so, ah, die besten Jahre kommen jetzt erst noch. nein, zu dem Thema mit Olympia, ich glaube, ich hätte vielleicht bestehen können. Für mich ist das auch dann egal. Man muss, glaube ich, schon auch immer unterscheiden, okay, jetzt mit, ich glaube, beim Klettern war es genau das gleiche Thema. Okay, Klettern wird olympisch. Im Endeffekt war es ein Zusammenschluss von alle drei Disziplinen, Speed, Bouldern und Lead, wo ganz viel aufgesprungen sind und gesagt haben, hey, das kann man nicht machen, weil ist es dann wirklich der beste Kletterer? Dann sage ich, okay, so ist das System. Wenn ich da dabei sein will, dann muss ich mich da drauf vorbereiten. Oder ich sage, okay, nein, das ist nichts für mich, dann lasse ich die Finger davon. Wenn ich zu dem Zeitpunkt oder wenn ich jetzt weiterhin beim Skibergsteigen gewesen wäre, dann wäre mir das eigentlich egal gewesen, jetzt auch aus ethischen Gründen, dass man sagt, okay, das Skibergsteigen ist in die großen Berge, das ist eine Distanz von 1,5-2 Stunden Renndistanz. Okay, die Entscheidung ist gefallen, dass das Sprint und das Mixed Relay olympisch wird, da muss ich mich drauf einstellen, weil zum einen ist es mein Job und zum anderen habe ich die Entscheidung geschlossen, okay, ich will zu Olympia. Was nach Olympia kommt, ist ja dann wieder das andere Thema. Okay, ich nehme 26 Olympia mit und komme ja dann dazu entscheiden, okay, ich gehe wieder zurück zu dem Traditionellen, ich schaue, dass ich die Einzelrennen im Weltcup laufe, dass ich Weltmeister wie im Einzel oder so oder die ganzen Klassiker mache, weißt schon. Also für mich war das jetzt nie irgendwie ein Grund gewesen, dass ich sage, okay, Olympia ist für mich kein Thema, weil es ein Sprint ist oder weil es ein Mixed Relay ist. Ich war einfach zu dem Zeitpunkt, ich war so ein bisschen in der Truman Show. Für mich war das jedes Jahr das Gleiche. Ich bin nach Andorra geflogen, ich bin noch 4-mal nach Italien geflogen, ich bin nach Frankreich geflogen, ich habe eine WM gehabt oder eine EM. Ich bin die Klassik, ich bin Saalbach-Hinterklemm, Mountain Attack gelaufen, ich bin Celeronda-Skimarathon gelaufen und Ich habe mir so gedacht, okay, die Sportwelt hat vielleicht doch noch mehr zu bieten. Und das war einfach der Grund, dass ich gesagt habe, ja. Und deswegen ist das jetzt auch der Grund, warum ich sage, nein, ich bin nicht traurig, dass ich nicht bei Olympia dabei bin. Weil zum einen bin ich wahnsinnig dankbar für die Zeit, was ich gehabt habe als Skibergsteiger und als Bergläufer. Ich konnte zurückschauen, ich habe so eine gute Zeit gehabt. Ich hab wahnsinnig viele tolle Erfolge feiern dürfen. Ich habe so coole Partner und Sponsoren an meiner Seite gehabt, die was mich unterstützt haben, auch wenn es vielleicht einmal eine schwierige Phase war, wo ich einfach echt so das Vertrauen gehabt habe. Weißt du, das Vertrauen, dass man sagt, hey, okay, die glauben wirklich an mich. Gell? Die, egal was jetzt kommt, die glauben an mich und sagen, hey, Toni, du machst es gut, wir unterstützen dich und wir binden uns langfristig, wir möchten dies und dies mit dir erreichen und so. Und das gibt voll viel Sicherheit und das gibt dann auch die Sicherheit ja, für die Zukunft und dass man sein Training und so anständig macht und nicht, dass man immer so in der Schwebe ist, hey, oh, bleibt es jetzt dabei oder muss ich mir um was Neues schauen oder so. Und deswegen sage ich, okay, das war so eine coole Zeit und das war auch der Grund, warum ich erst im April 21 dann mit dem Radsport angefangen habe, weil ich noch laufende Verträge gehabt habe und gesagt habe, hey, okay, ich laufe noch mal Weltmeisterschaft, ich mag noch mal WM-Medaille gewinnen und dann fange ich im April nach der Wintersaison mit dem Radrennen an. Das war der einzigste Grund, weil mich viele gefragt haben, warum, ja okay, eigentlich fangen wir am 1.1. mit der Saison an, oder? Dann sage ich, nein, weil ich das mit Sicherheit nicht mit Fürst treten tue, was die 8 Jahre für mich gemacht haben, weißt du schon. Und das gleiche gilt aber jetzt auch für den Radsport. Für das Team, für das Angebot von Ralf Denk damals, das tue ich mit Sicherheit auch nicht mit Fürst treten. Unabhängig davon, dass ich jetzt nicht bei Olympia bin, aber ich darf nie auf die Idee kommen, dass ich sage, okay, scheiße, ich bin jetzt nicht bei Olympia dabei, weil ich jetzt da in dem Team Radl fahre. Das war so eine große Nummer für mich, dass ich straight in die World Tour einsteigen darf, dass ich der Letzte war, der was sagt, hey, das ist schlecht, weil eigentlich war ich lieber bei Olympia. Und das ist nicht der Fall. Jetzt lebe ich das Thema Radsport, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, was manchmal auch wahnsinnig hart ist und wo ich mir denke, so, fuck, Augen auf bei der Berufswahl. Aber das sind halt einfach die Phasen hat jeder, die hat nicht bloß ein Sportler, die hat jeder Mensch, wo es einmal besser läuft und wo es einmal schlechter läuft. Und aber so jetzt momentan ist Radsport für mich. Ich bin ehrlich, für mich ist das Größte, ein Athlet zu sein, ein Sportler zu sein. Ich bin jetzt seit 12 Jahren Profisport. Mir taugt das so. Ich finde das so cool. Weil ich habe das natürlich auch clever gemacht. Ich habe mir eine Freundin ausgesucht. Wir haben jetzt 8 Jahre zusammen, die was 5 Jahre jünger ist wie ich. Jetzt habe ich nie so den Stress auch mit Familie. Jetzt wurde 32, da kommen. Gut, aber meine Freundin, die Sonja, ist 5 Jahre jünger, die sagt halt, okay, nein, für mich ist das jetzt einfach nur zu jung, oder ich bin nur zu jung für das Thema. Jetzt kann ich das halt voll zelebrieren. Gell? Ich mag das wegfahren, ich mag das ins 3 Wochen ins Trainingslager gehen, ich mag das ins Höhentraining gehen. Ich gehe sogar alleine ins Höhentraining, weil ich es geil finde. Ich mag das Rennen fahren, ich mag das Schreien im Fahrerfeld, wenn man sich gegenseitig anschreit. Und ich mag das aber dann auch, dass man danach dann wieder ganz normal reden kann. Ich mag das, dass ich mein Essen abwiege. Weißt du, dass ich das einfach, ich mag das einfach so gut wie möglich machen, gell? Dass ich am Ende vom Tag sagen kann, okay, heute war wieder ein guter Tag, du hast das gut gemacht. Und dann weiß ich aber auch ganz genau, weiß ich nicht, alle paar Wochen habe ich einen dermaßen den Schnitt sein, dass du sagst so, fuck, das hat mich wahrscheinlich jetzt wieder komplett resettet, jetzt fange ich wieder bei Null an. Und dann habe ich wieder so einen Ansporn, dass ich wieder so der 110% Profisportler bin. Ich finde das geil. Mir taugt das. Weißt du, das ist so, ja, wie gesagt, mir ist das bewusst, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo das vorbei ist. Und von dem her nutze ich das jetzt und ich zelebriere es. Und mir ist das dann auch wurscht, wenn ich 6 Stunden beim Schneering Rall fahre. Also im ersten Moment denke ich mir, wieder Augen auf bei der Berufswahl, scheiß Job, oder? Aber dann, wenn ich duscht habe und gegessen habe und dann auf der Couch liege, denke mir so, eigentlich war es geil. Und ich kenne natürlich auch das andere. Weißt, ich habe damals nach der Schule eine Ausbildung gemacht zum Feinwerkmechaniker. Habe 4 Jahre als Feinwerkmechaniker gearbeitet. Ich weiß das auch, wie das ist, wenn man 40 Stunden in der Woche in der Werkstatt steht. Gell? Das hat auch seinen Vorteil. Zum Beispiel, da habe ich nie rechtfertigen müssen, wenn ich das gemacht habe. Wenn ich ausgegangen bin mit meinen Freunden und bin um 2 in der Früh noch auf dem Fest gewesen und irgendwann hat gesagt, hey, musst du nicht rennen laufen? Dann sage ich, du Junge, ich geh 40 Stunden in die Arbeit, weißt du schon. Die Zeiten haben sich als Profisportler geändert, gell. Ich geh fast nicht mehr weg. Weil ich mir nicht die Blöße geben mag, dass irgendwelche Leute sagen, hey, du bist Profisportler, wie kann das sein, dass du auf dem Fest bist? Das mache ich nicht mehr. Zum einen, weil ich auch zu alt bin, weil es mich nicht mehr freut, weil wenn ich jetzt um 12 schlafen gehe, hängt mir das 3 Tage nach. Aber auch zum anderen, weil man sich, glaube ich, auch rechtfertigen muss. Weil man Sponsoren hat, die was viel in einen investieren, denen was man auch viel zurückgeben mag. Und aber auch damals zum Beispiel das Thema Bundeswehr, das ist eine staatliche Sportförderung, weißt schon. Da, glaube ich, ist das schon auch wichtig, dass man einfach das ernst macht und genau. Und von dem her hat das andere mit Sicherheit auch seine Vorteile gehabt. Es ist natürlich aber auch hart, wenn man 40 Stunden in der Woche in der Werkstatt steht und es ist schönste Wetter und du weißt ganz genau, die anderen, die haben jetzt beim Training und man muss sein Training dann erst nach der Arbeit um 5 machen und das Wochenende nutzen und man hat eben nicht die Jugend wie ein anderer vielleicht, weil man Samstag, Sonntag entweder Wettkämpfe läuft oder einfach seine langen Trainingseinheiten machen muss. Oder die 6 Wochen Urlaub gehen für Trainingslager drauf oder für Wettkämpfe. Also deswegen ist das schon ein ziemliches Privileg, glaube ich, wenn man das machen will. Ich meine, man muss, glaube ich, auch der Typ dafür sein, dass man Profisportler sein will. Es ist schon auch so, ist mit Sicherheit auch nicht so einfach, auch mit einer Beziehung. Meine Freundin war selber Profisportlerin, das macht es um einiges einfacher. Gell. Die versteht das, wenn ich sage, nein, ich kann heute nie essen gehen, weil ich abnehmen muss, weil momentan in einer wichtigen Phase bin, weil ich sage, okay, die Wettkämpfe, was jetzt kommen, die sind wichtig für mich, wenn ich es mache, mache ich es 100%, sonst brauche ich es gar nicht machen. Da muss man ein Typ dafür sein, aber ich glaube, wenn man ein Typ dafür ist, ist das schon ziemlich cool. So, ja.
Also ich finde das ja sehr ehrlich von dir, dass du sagst, dass das einfach ein Luxusleben ist. Ne? Also wenn man eine Leidenschaft dafür hat, dass das ein Luxusleben ist. Ja? 100%. Philipp hat das manchmal geleugnet. Ne? Also manchmal hat er so getan, als wäre das ein ganz, ganz furchtbar harter Job.
Es gab auch diese Tage, wo du dann dachtest, Kenia, ist geil, aber da gibt es natürlich auch Tage, die laufen besser und Tage, die laufen schlechter. Und an den Tagen, wo es dann schlechter läuft, gerade in der Höhe oder so, da denkst du dann schon manchmal, meine Güte, ja, es könnte jetzt auch chilliger sein irgendwie so, aber auf der anderen Seite, Toni hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist schon am nächsten Tag, ist es dann oft schon wieder vorbei sozusagen und du bist dann wieder im Moment und du genießt es, dass das gerade dein Leben ist, dein Berufsleben ja auch irgendwie so in Anführungszeichen und dass das was Besonderes ist, weil es nicht jeder machen kann auch überhaupt, jetzt nicht nur von den Fähigkeiten, die bei dir auch außergewöhnlich sind offensichtlich, weil du hättest wahrscheinlich 3, 4 Sportarten auswählen können, wo du das als Profi hättest machen können. Und das wird einem dann schon bewusst und auch diese Endlichkeit, ne? Du für dich ist es hoffentlich noch sehr weit weg, weil mit Anfang 30 als Radsportprofi, das ist jetzt ja noch gar nichts, also ist gar kein Alter, aber trotzdem weiß man, und das war ja bei mir vor 2 Jahren dann auch der Schritt, wo du dann gesagt hast, ja krass, irgendwie eher im Nachgang nach dem Karriereende fand ich, also bei mir war es so der erste Moment oder der Impuls, das dann zu dem Zeitpunkt dann aufzuhören, war eben auch, hast du ja auch gerade kurz skizziert, eine lebensverändernde Entscheidung ist ja, wenn man vielleicht dann doch Nachwuchs möchte und für mich war das dann der Moment, wo ich einfach nicht mehr gesehen habe, dass ich so viel weg bin, weil ich halt auch zu Hause dann bei meiner Tochter sein wollte. Und das war echt der Impuls, damals aufzuhören. Und das war in dem Moment richtig und hat sich auch richtig angefühlt und so alles cool. Aber ich sag mal, so ein halbes, dreiviertel Jahr später gab es schon die Momente, wo es sich dann eingeholt hat, wo du dachtest, ach krass, okay, aber du wirst nie mehr in Anführungszeichen so frei sein, dass du dann halt jetzt sagst, ja, Wetter ist gerade scheiße, komm, ich fahre jetzt 4 Wochen flieg nach Kenia und bin halt im Dezember nicht hier, wenn es scheiß Wetter ist. Also für uns sitzt hier in Regensburg, bei euch ist natürlich in Bergen ein bisschen schöner im Dezember, aber und bist dann halt da in Kenia oder wo auch immer, wo du sonst warst. Das ist schon was, wo einem sehr bewusst wird, dass du halt als Profisportler mehrere Leben lebst. Also ein Leben vorher, ja, als Sportler, bei dir sogar zwei verschiedene Sportkarrieren sozusagen. Und dann gibt es irgendwas, was danach kommt. Aber das ist sehr anders, was danach kommt, wie das, was du davor hattest, auf jeden Fall nicht. Ich sage jetzt nicht, besser, schlechter, wie auch immer, es ist anders einfach, aber zu dem Freiheitsgefühl, was man, glaube ich, als Profisportler hatte. Umso spannender ist es ja, dass du sozusagen, was wenigen gelingt, da kann Ralf mich gleich noch korrigieren, ich habe gesagt in unserem Vorgespräch, da waren die Mikros noch aus, dass ich bin aber auch nicht so tief im Radsport drin, ich kenne jetzt nicht so viele, die so einen krassen Switch machen, dass du in einer Sportart vorher schon wirklich top warst, Weltspitze warst und dann den Wechsel in eine ganz andere Sportart, in dem Fall bei dir jetzt in Profiradsport, vollziehen können und da auch auf höchstem Niveau bei einem absoluten Top-Team fahren darf. Du hast vorher schon gesagt, also klar, Skibergsteigen, wenn du magst, kannst du gerne ein bisschen erzählen, wie man dafür trainiert, weil ich gehe mal davon aus, im Winter ist es jetzt relativ einleuchtend, hast ja geschildert, wie der Wettkampfmodus ist und du hast alles vor der Haustür, das ist natürlich Luxus. Im Sommer wird da sicherlich anderes Training stattfinden und da gehört wahrscheinlich das Radlfahren auch dazu. Läufer warst aber auch ein guter Bergläufer, googelt mal zu Hause, vielleicht verlinkt man es auch in den Shownotes, Watzmann-Überschreitung, Toni Palzer, sehr, sehr geile Aktion auch, du hältst noch immer den, was ist das, nennt man das Fastest Known Time oder wie heißt das, Fastest Known Time, FKT, Watzmann-Überschreitung, also Überschreitung klingt jetzt, Schreiten klingt langsam, du bist es einfach so mäßig gerannt und es sieht auch echt halsbrecherisch aus, man weiß ja, dass du das alles kannst, aber denkst dir auch bei diesen Aufnahmen teilweise, meine Fresse, wie kann man das machen? Also du hättest, glaube ich, verschiedene Optionen gehabt. Warum ist das Radlfahren geworden? Weil das Radlfahren war ja, wie gesagt, zu Skibergsteigerzeiten nicht, also es war ja, so stelle ich es mir vor, eher so eine Zuarbeit im Sommer, also sprich ein Trainingsmittel, um dich für den Winter vorzubereiten.
Lass mich vielleicht noch ganz kurz für unsere Community zu Hause, also im Top-Radsport ist es nicht ganz so selten, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, dass ein anderes sportliches Vorleben da gewesen ist. Ja? Also ein sehr klassischer Weg ist tatsächlich, dass man vom Mountainbikesport inzwischen reinkommt. Ja, das kannst du uns gleich sicher auch nochmal gerne erklären, was das von der Belastungsstruktur her im Jugendbereich für einen Vorteil hat, wenn man im Mountainbikesport unterwegs ist, viel kürzere Wettbewerbsdauer, ja, als wenn man dann nachher auf die Straße geht mit 5-6 Stunden Wettbewerbslänge. Also die Top-Top-Leute, Van der Poel etc., das sind alles Mountainbiker gewesen. Ja, aber zum Beispiel Primoz Roglic, ja, ein herausragender Fahrer, war Skispringer.
Stimmt.
Ja, da ist jetzt erstmal die Belastungsähnlichkeit nicht so auf der Hand liegend. Nee. Ja. Jason Osborne, auch ein Beispiel, war Leichtgewichtsruderer, olympische Medaille gewonnen, hatten wir hier, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Ja, auch Profi-Radsport, auch in einem sehr, sehr guten Team, also World-Tour-Team unterwegs. Ja, also das sind halt so Sachen, die haben sich schon verändert. Ja, deshalb ist das spannend, dass du uns mal erzählst, wie so die Belastungssituationen bei dir in den ersten beiden Sportarten aussehen und was Radfahren da für eine Rolle gespielt hat und was jetzt passiert.
Ja, also das stimmt. Ich glaube, so in der letzten Zeit hat man das immer wieder. Ich glaube, das beste Beispiel momentan ist Florian Lippowitz, als ehemaliger Biathlet, wird zweiter Paris-Nizza. Also letztes Jahr dritter Tour de Romandie. Klar, ist fast 10 Jahre jünger, aber es gibt viel bei, oder Michael Woods, glaube ich, der Michael war, glaube ich, auch bei Olympia über 3000 Meter Hindernis, kann es sein. Ja. Mhm. Aber auch, glaube ich, in jeder Grand Tour jetzt schon eine Etappe gewonnen. Wahnsinnig guter Radfahrer auf alle Fälle. Der Grund ist, dass Radfahren ja eigentlich komplett unkompliziert ist. Es wäre jetzt nicht möglich, dass man als Rennradprofi Cross-Country-Fahrer wird, weil der technische Aspekt komplett fehlt. Aber als Cross-Country-Fahrer aufs Rennrad geht, weil Rennradfahren ist einfach. Jeder kann Radfahren normalerweise, oder? Und gleich das mit dem im Feld fahren, Positionsfahren und so, das ist dann schon noch ein anderes Thema. Das lernt man aber einfach. Das ist jetzt nie. Im Endeffekt kommt es wirklich auf die physischen Verhältnisse drauf, okay? Wie viel Leistung kann ich erzielen, ja? Bei mir, in meinem Fall, war das Rad nie wirklich ein großes Thema. Also meine Saison, früher, wo die Winter noch ein bisschen besser waren, wo die Gletscher noch besser waren, habe ich so Ende September, Anfang Oktober mein Wintertraining gestartet auf die Gletscher. habe da wahnsinnig viel Höhentraining auch gemacht, meistens am Kitzsteinhorn, ist nicht weit, ein Gletscher nicht weit weg von mir, Zell am See Gegend. Und habe dann so im Dezember mit dem Rennenlaufen angefangen bis April. Nach der Pause bin ich dann so 2 Monate ungefähr Rad gefahren und bin aber dann schon wieder spezifischer geworden mit Stockgang, mit Stockläufe, mit Langlaufrollern, klassisch am Berg hoch, dann mit der Gondel runter oder mit dem Lift runter und halt echt viel, jetzt nennt man es Trailrunning, früher war es wahrscheinlich nur Berglaufen, einfach laufen gehen in der Natur, weil ich es halt einfach, ja, spezifischer ist jetzt wie das Radfahren fürs Skibergsteigen, und ich glaube, ich bin keine 5000 Kilometer Rad gefahren im Jahr. Ich müsste mal schauen. So, vielleicht bin ich 5000 gefahren. Und ja, wie bin ich dann zum Radfahren gekommen? Das war, ich war dann 2019, 20 war ich schon so an einem Punkt, ja, so ein bisschen, ich brauche einen neuen Reiz. Ich habe nie wirklich so einen Leibtrainer gehabt. Ich habe schon immer ein paar Leute gehabt, die was so ein bisschen einen Input gegeben haben. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht ist der Trainer genau den Reiz, was ich jetzt brauche, dass ich wieder Feuer und Flamme mit der Sportart bin. Und bin dann über einen guten Freund, über den Lukas Pöstlberger, der war damals noch Teamfahrer bei uns, bei damals noch Bora Hansgrohe Zeiten, auf seinen Trainer kommen, auf den Helmut Dollinger. Der war da zu dem Zeitpunkt Trainer im Team und hab den einmal angeschrieben und habe so gesagt, hey, ich bin der Toni und ich suche einen Trainer fürs Skibergsteigen und er hat mich kennt, er wohnt da im Inntal und hat so gesagt, hey, ja, lass uns einmal treffen. Dann bin ich zu ihm gefahren, Freundin ist aus Kitzbühel, 20 Minuten mit dem Auto war ich schon da und dann haben wir uns so zusammengesessen, habe ihm ein paar Werte gezeigt und so. Habe damals ein V2 Max von 92 gehabt beim Test. Also klar, 58 Kilo komplett, komplett austrainiert. Und
Philipp kriegt gerade sehr große Augen, ja, hätte er auch gerne gehabt.
Das ist Wahnsinn, ja.
Aber ich bin da jetzt nie so einer, der was sich da richtig aufgeilt auf sowas. Ich meine, das sind Zahlen, oder? Ich meine, ein Bikini zeigt halt auch viel, aber nicht alles, gell. Aber anscheinend kann man mit so einem Wert schon mal ziemlich viel Staunen auslösen. Und so war es auch damals beim Helmut. Und der Helmut hat so gesagt, ja, schon gewiss, dass ich echt schnell am Berg hochrennen kann und so. Und er musste es halt mit dem Team klären, ob er mich jetzt außerhalb vom Team trainieren darf. Und hat damals an Ralf Denk dann gefragt. Und der Ralf hat mir 2017 schon mal geschrieben, ob ich nicht einmal beim Trainingslager dabei sein mag. Ich habe damals die Nachricht nicht, ich glaube, die Geschichte kennen viele, ich habe die Nachricht erst 2 Jahre später gesehen oder ein Jahr später. so. Aber ist im Ende, jetzt im
was
Nachhinein.
Was ist das hier für eine Spam-Nachricht? Ne? Was soll das hier? Den blockiere ich.
zu dem Zeitpunkt war das auch keine Option für mich. Ich war mega happy mit meinem Leben und so. Ich wäre jetzt nie Radprofi geworden, 17 oder 18. Ralf hat damals es okay gegeben, aber halt mit der Bedingung, dass der Helmut einmal schaut, was ich am Rad kann. Und mir hat es dann schon gewundert, wir haben dann quasi nach meiner Pause, 3-4 Wochen Pause gemacht im Mai. Ich glaube, wir haben vielleicht 2 Wochen zusammen trainiert. Bin ich einen 8-10 und 3-Minuten-Test gefahren am Rad. Und ich so, Helmut, ein bisschen, wieso? Ja, nein, braucht er was schon so, mal schauen. Wegen dem Radtraining, wie so mit dem Watt, wie viel Watt, dass ich fahren soll und so. Dann habe ich mal richtig die Kugel gegeben, oder? So, kann mich erinnern, damals sind wir erst, also 8 Minuten gefühlt Schwelle gefahren, oder? Mhm. So, was man halt so denkt. Nie wirklich auf die Zahl schauen, sondern was man halt so Gefühl hat. Und früher haben wir nur die 3 Minuten als Erster gefahren, also 3 Minuten All-Out für die Fahrt. Ich habe es mir so gegeben, ey. Ich bin so, keine Ahnung, wie viel da ich gefahren bin, aber zu viel. Dann bin ich nur die 10 Minuten gefahren. Und war so Überlebenskampf. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. So eine Woche da, also Telefon, Ralf denkt, ob ich nicht nach Raubling ins Büro kommen will für ein Gespräch. Sage ich, logisch, komme ich. Und dann haben wir uns zusammengesessen. Damals war der Willi Bruckbauer da, quasi der der Chef von Bora, von der Firma, der Dan Lorang war dabei, der Helmut war dabei und der Ralf Denk, der Chef. Und eigentlich das Gespräch hat angefangen, ziemlich simpel, kannst du dir vorstellen, dass du bei uns Radlprofi wärst. Sag ich, ja, ich muss noch ein paar Sachen klären, aber vielleicht. heute wahrscheinlich nie, aber morgen eventuell. Nein, das war ein mega nettes Gespräch und ich habe so gesagt, du, ich bin noch nie ein Radlrenner gefahren. Ich bin einmal in Glocknerkönig gefahren, ich bin einmal ins Kitzbüheler Hornrennen gefahren, Bergaufrennen, das, wo ich jetzt war, so gleich, das sind super gute Leistungen, was die Leute da vollbringen, aber es hat halt ziemlich wenig mit einem Rennen in einem Peloton zum tun, weißt schon. Ich bin noch nie ein Radrennen gefahren, ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Sie wissen es auch nicht, ob ich es kann, aber wir müssen es halt ausprobieren. Bin dann einmal ins Trainingslager gegangen mit zwei Fahrern, und die haben dann einmal geschaut, ob ich runterfahren kann. Das war dann alles kein Problem und so. Das war dann schon ein langer Prozess, bis ich dann gesagt habe, im Endeffekt mein Vertrag. Also das erste Treffen war im April oder im Mai 2021 und mein Vertrag habe ich im Dezember 20 dann unterschrieben und habe gesagt, ja, ich wäre Radlprofi. Wir haben zu dem Thema gekommen, also warum es Radprofi geworden ist, weil ich mir gedacht habe, okay, ein Angebot von einem World Tour Team, vom besten deutschen Radteam, mit, zu dem Zeitpunkt war ich 28 Jahre alt, das kriegst du normalerweise nicht. Da kannst du nicht Nein sagen. Da, wenn du Nein sagst, da ärgert es dich in 10 Jahren und denkst dir, wieso hast du es nicht gemacht? Ich habe es ja nicht gewusst, ob es funktioniert. Der Ralf hat es nicht gewusst. So ein Platz in so einem World Tour Team ist ja ziemlich wertvoll, weil es sind ja bloß 30 Plätze ungefähr, oder? Jetzt gibst du da irgendeinen, so einen kleinen Ramsauer, so einen Skibergsteiger, der was eventuell, wir wissen es nicht, Radl fahren kann an so einem Platz. Weißt du schon? Also es war schon echt mutig vom Ralf.
Ja, aber das zeichnet ja Ralf Denk, also für alle, die hier vielleicht nicht so im Radsport drin sind, das zeichnet ja sein ganzes Wirken im Radsport schon aus. Ne? Er ist immer sehr mutige Wege gegangen, oft Wege gegangen, die zu dem Zeitpunkt im Radsport nicht üblich waren, nämlich nach rechts und links zu gucken, ja, wo Leute sind, die besondere Zahlen haben, ja. Ob das dann alles funktioniert, das hat ja auch nicht immer alles funktioniert. Ja, das ist aber ein anderer Punkt, sondern den Mut zu haben, in Leuten etwas zu sehen. Ja, das ist ja der springende und entscheidende Aspekt daran. Die haben ja was in dir gesehen. Ne? Also Dan Lorang war damals ja Performance Director, ist er ja jetzt immer noch, ja, beschäftigt sich inzwischen ja auch mit dem Deutschen Leichtathletikverband, also mit vielen Läufern etc. Dass der da saß, hat ja auch einen Grund gehabt, weil der kann halt die Zahlen noch besser interpretieren, als das vielleicht die anderen da konnten. Aber bei Ralf Denk ist halt klar gewesen, zu dem Zeitpunkt ging ja die Richtung mit deutschen Fahrern etwas aufbauen. Hat sich inzwischen ja auch ein bisschen verändert. Ja? Also deshalb ist es noch ein größeres Privileg für dich, da jetzt drin zu sein, weil die Reise geht inzwischen ja nach ganz, ganz oben in der Welt, zusammen mit Red Bull in eurem Team. Und da jetzt noch dabei zu sein in deinem biblischen Alter ist schon cool, ja. Aber das kannst du uns gleich nochmal erzählen. Wie war denn dann das erste Rennen?
Tour of the Alps 21.
Ah, okay, pass auf. Tour of the Alps muss man noch ganz kurz für alle erklären, die nicht im Radsport zu Hause sind. Wenn du kein sehr guter Radfahrer bist und dein Team meldet dich für Tour of the Alps, dann weißt du, dass sie dir wehtun wollen oder dich aus dem Team befördern wollen. Punkt.
Okay.
20 Teams, 18 davon waren am Teide im Höhentrainingslager, ready für ein Giro. Das Giro-Vorbereitungsrennen schlechthin. Roman, die ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu kurz vor dem Giro. Also Tour of the Alps steht normalerweise alles mit Rang und Namen. Die was Ambitionen haben für ein Giro d'Italia. Ja gut, ich habe da schon, also was heißt Mitspracherecht, der Gedanke mit Tour auf die Alps war, okay, gute Straßen, man kann natürlich auch in der Toskana Rennen fahren, wo man richtig schlechte Straßen hat, enge Straßen. Tour auf die Alps ist quasi so ein Grenzrennen zwischen Südtirol und Österreich. Ganz oft Etappen im Inntal, Lienzer Gegend, also Osttirol, aber auch am Gardasee, genau. Und bin ja dann damals noch, bin Weltmeisterschaft, war dann mein letztes Rennen, hab eine Woche Pause gemacht, bin dann knappe 3 Wochen auf Gran Canaria geflogen, Vorbereitung für okay, jetzt wäre ich Radprofi, und bin dann, okay, irgendwann musst du mal anfangen. Wir reden von einem World Tour Team, die fahren keine schlechten Rennen. Also, das ist ja, da gibt es kein schlechtes Rennen, was die fahren. Okay, fangen wir Tour auf die Alp, so zumindest gute Straßen, und es geht eigentlich nur bergauf oder bergab, was du eigentlich kannst. Ja, war eine spezielle Erfahrung. ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich einlasse, oder? Ich meine, dass es stressig wäre, habe ich schon vermutet, aber dass es so stressig ist im Feldfahren, habe ich jetzt nicht gedacht, gell? Ich sage mal so, es war gut, ich habe keinen Sturz gehabt und ich bin durchgekommen. Und danach habe ich Covid gehabt.
Oh Gott, nein.
2 Tage nach Tour auf die Alps war ich Covid-positiv. es war eine coole Erfahrung. Es war mein persönliches. Seitdem fahre ich immer wieder gern zur Tour auf die Alps. Bin seitdem nur 3-mal gefahren. Es war natürlich mega cool, weil die erste Etappe war in Innsbruck, Ziel, wo halt wahnsinnig viele Leute waren, die was ich kennt habe. Es war die Hölle los, Richtung Axam so, und man hat einfach gemerkt, die Leute haben auf den Einstieg von mir gewartet, dass ich jetzt endlich ein Radrennen fahre. Und ja, der Einstieg war getan, und nachdem ich negativ war und 14 Tage in Quarantäne geschafft habe, ist dann mein Rennprogramm weitergegangen. Und ich bin aber ehrlich, nach Saison 21 habe ich richtig starke Zweifel gehabt, ob ich weiterhin Radprofi sein mag. Das hat den Grund gehabt, weil ich die Vuelta a España gefahren bin in meinem ersten Profijahr, und das war zu dem Zeitpunkt einfach viel zu viel für mich. Nicht körperlich, sondern eher mental.
Zum Verarbeiten auch alles, und
ja, ich war komplett gebrochen. Ich bin Tour auf die Alps gefahren, dann war ich krank, dann bin ich Tour de Suisse gefahren, was mitunter noch die 3 Grand Tours zu den wichtigsten Rundfahrten dazugehört, ist 8 Tage in der Schweiz. Dann 2 Vorbereitungsrennen nur mit Sibiu und Sardinien sind wir damals noch gefahren. Und also ich habe das schon ziemlich früh gewusst, eigentlich so nach Tour auf die Alps, dass ich für die Vuelta a España geplant bin. Und ich habe alles probiert, dass ich da rauskomme und das nicht fahre. Weil ich gewusst habe, okay, was soll ich da machen? Ich habe keine Rennerfahrung. Wie soll ich damals Felix Großschartner war unser Kapitän, der hat Ambitionen gehabt, dass er Top 10 fährt, hat er dann, ist glaube ich 8er geworden dann im Endeffekt. Ich konnte nicht helfen, weil ich selber komplett überfordert bin. Ich mag da nicht dabei sein. Ich mag noch nie das 5. Rad am Wagen sein. Das Team war es wichtig, dass ich es fahre. Jetzt im Nachhinein war es, glaube ich, für meinen Prozess als Radfahrer extrem wichtig. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach nur Brainfuck. Und nur, was 3 Wochen Radrennen fahren, das ist schon speziell. Und vor allem, wenn man neu in einer Sportart ist und wenn man jeden Tag, ich habe dann nochmal einen Sturz noch gehabt am 6. Tag. Am 9. Tag bin ich um die Karenzzeit gefahren. Das kann ich mich noch gut erinnern. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gehofft, dass ich die Karenzzeit nicht schaffe, dass ich warmfliegen darf.
nochmal kurz für die Leute, die nicht so im Radsport drin sind. Also wenn man abgestellt wird und aus dem Hauptfeld rausfällt, dann hat man entweder das Gruppetto bei sich, wo normalerweise die Sprinter unterwegs sind, oder man ist ganz auf sich allein gestellt, und dann gibt es immer einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtrennzeit, die tatsächlich stattgefunden hat, und das ist die Karenzzeit, die hast du Zeit, um ins Ziel zu kommen, nach dem Ersten, der die Ziellinie überquert. Und wenn nicht, bist du raus aus dem Rennen. Das ist leider so. Nochmal kurz, Vuelta zur Einschätzung. Das ist halt eigentlich sogar von den Höhenmetern in der Regel härter als die Tour de France und Giro d'Italia. Sehr, 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 sehr harte Bergetappen, ja, die auch fröhlicherweise mal so zwischendurch eingestreut werden. Da gibt es fast nichts Einfaches, weil alle die nicht bei Giro oder bei Tour de France erfolgreich waren oder dort erfolgreich waren, die gehen alle auf Vuelta, und dann geht es halt nochmal richtig dahin. Das muss man schon mal sagen. Das ist eigentlich sogar, finde ich, härter als Giro und Tour de France, weil da ist ein bisschen klarer, wo die Reise hingeht. Da hast du vielleicht 3, 4 Leute, die so ein Ding gewinnen können. Bei der Vuelta ist es offener.
Jedes Team, das was noch nichts gewonnen hat, die Saison schickt alles mit Rang und Namen zu Vuelta.
Zu Vuelta. Also ich sag mal, es ist jetzt ja hinlänglich bekannt, dass ich jetzt nicht der ganz große Radsport-Experte bin. Natürlich guckt man sich als interessierter Ausdauersportler trotzdem die Klassiker mal an. Gerade im Trainingslager hast du ja dann viel Zeit. Also natürlich kennt man irgendwie sowas wie Höllentour. Man kennt, was früher auf Netflix war. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber Team Movistar hat ja diverse so Staffeln da gemacht, 2, 3 Staffeln gemacht über ihre Saisons und so weiter. Ich weiß nicht, wie nah das dann immer an der Realität dran ist und wie viel da natürlich auch für Showzwecke sozusagen ein bisschen dann stilisiert wurde, aber ich glaube, man kriegt trotzdem einigermaßen guten Eindruck. Also was ich mir denke, ist halt, du kommst aus einem Sport, der ein klassischer Eintagessport ist, also sprich, du hast ein Rennen und klar, bereitest dich auf das Rennen vor, that's it so, und ich stelle mir diesen Wechsel, ich versuche das gerade auch mit mir, ich versuche mich da selber ein bisschen rein zu versetzen, auch wenn wir natürlich ein bisschen andere Sportarten im ersten Leben gemacht haben, diesen Modus, jeden Tag einen Wettkampf zu haben über dann ja bis zu bei einer Grand Tour 3 Wochen, das stelle ich mir schon ziemlich heftig vor. Ich kann mir vorstellen, körperlich ist nicht jeder Tag, oder vielleicht korrigierst du mich, vielleicht nicht jeder Tag Max, wie du das natürlich beim Skibergsteigen gemacht hast. Das würde ja sonst nicht funktionieren wahrscheinlich, dass du dich jeden Tag so aus dem Leben schießt, wird wahrscheinlich dann schwierig, aber nichtsdestotrotz diese Summation natürlich an Akkumulation, an Erschöpfung, auch mentale Erschöpfung, das stelle ich mir brutal vor und schwierig, sich dann in das, also diesen Wechsel reinzuversetzen, auf den Punkt fit sein, für was auch immer, 1 Stunde, 2 Stunden oder so, oder halt jeden Tag irgendwie 5, 6 Stunden Radfahren. Und man muss ja da trotzdem bei der Sache sein. Du hast es schon angesprochen, Peloton fahren, da kannst du dir wahrscheinlich keine Sekunde grob erlauben, wo du nicht wachsam bist sozusagen, weil ständig was passieren kann. Und jetzt ist ja der Umstand eingetreten, hast du gesagt, bei der Vuelta Tag, was war es, Tag 6, wo du gestürzt bist. Wie macht man das denn dann? Also du machst dann Tour of the Alps, eine Sache, Vuelta noch eine ganz andere Geschichte und in der ersten Woche noch ein Sturz, da wird's Radfahren ja nicht geiler wahrscheinlich die nächsten Tage, weil wie kommt man damit klar, dass du dann jeden Tag mit irgendwelchen krassen Schmerzen dann noch 2 Wochen vor der Brust hast, wo du weißt, das wird ja eh kein Spaziergang.
Also Philipp, wie du schon gesagt hast, normalerweise, wenn man Grand Tour fährt, da fährt man ja jetzt nicht 3 Wochen All-Out-Radrennen. Also es sind Sprintetappen dabei, es sind vielleicht Etappen dabei, wo Fluchtgruppe durchkommt, wenn die anderen Teams das zustimmen, oder? Und dann haben die harten Bergetappen, was für mich als Bergfahrer interessant ist. Normalerweise kann man dann die Flachetappen schon ein bisschen nutzen, dass man sich immer wieder erholt. Durch das, dass ich halt null Erfahrung gehabt habe, waren halt die Flachetappen für mich auch voll Brainfuck, weil du musst irgendwie Position fahren einmal oder Kreisverkehr und keine Ahnung. Also von dem her war es für mich echt jeden Tag Limit. Mit dem Sturz, das war halt nur Haut. Klar, das tut wahnsinnig weh, vor allem in der spanischen Hitze bei 40 Grad, dann rinnt da der Schweiß wieder rein und das dauert halt ein paar Tage, bis das einmal zugewachsen ist. Ich hab dann, es war so geil, 6. Tag stürzt, gut, also der erste Block geht ja 9 Tage, oder? Ruhetag, dann nochmal 2 Wochen, komme ich heim, sagt die Freundin so, du hast eh keine Verletzungen. So, ich bin seit 2 Wochen schon wieder Radrennen gefahren. Das ist verheilt. Die scheiß Grad-Tour dauert so lang, das ist schon wieder verheilt. Weißt, du wächst ja ein Schlüsselbein wieder zu in den 2 Wochen. Wenn es gleich am Anfang stürzt. Wenn es in der 3. Woche stürzt, ist was anderes. Dann kannst du die Wunden deine Freunde zeigen, okay? Ja, das war, für mich war das schon so, ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass man nach 5 Monaten Radsporterfahrung eine Grand Tour finisht. Das war schon auch irgendwie ein Ansporn für mich. Jetzt nicht, dass ich sagen kann, okay, ich bin nach 5 Monaten eine Grand Tour gefahren, das war mir eigentlich ziemlich egal. Für mich war das einfach so, okay, jetzt bin ich da, da haben wir wieder bei dem Punkt, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Ich komme da durch. Ich bin ja ehrlich, ich habe da keine nie wirkliche Helferdienste gemacht. Ich habe da mal Flaschen geholt oder so. Gell? Ich weiß nicht, kennen habe. Ich habe es einfach nicht kennen. Das hat aber auch jeder gewusst. Und ich habe auch damals mit dem Felix lang geredet. Ich habe gesagt, Felix, du brauchst Bergfahrer, die was dir helfen können. Und hat er gesagt, nein, weil er ist dann in einer Leaderposition jetzt zu den anderen Teams. Wir müssen da wahrscheinlich nicht Nachführarbeit machen. Wir müssen da nicht von vorn fahren. Er muss eigentlich nur folgen. Nutz die Chance, nimm das mit. Das bringt das so einen großen Step weiter. Und das war der Anspann, dass ich da durchgefahren bin und gesagt habe, okay, die 3 Wochen gebe ich mir jetzt. Aber zurück, danach war es so, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin dann heimgekommen, ich wollte dann auch gar keine Leute mehr sehen, weil das waren so viele Eindrücke in 3 Wochen, immer mit dem Team. So viele Leute an der Strecke, immer irgendwas. Dann war eine Filmcrew dabei damals noch. Mein Film ist ja da gedreht worden. Das war einfach so viel für mich. Das wollte ich ja gar nicht. Ich bin nicht so einer, der was gerne im Rampenlicht steht. Wenn ich am Limit bin, dann bin ich eher einer, der was sich zurückzieht und dann schaut, okay, ich mache mein Ding, ich schaue, dass ich das selber für mich irgendwie so ein bisschen verarbeite. Und wenn dann also so viel Leute haben und du denkst, Alter, du bist da ganz eine kleine Nummer, sucht euch bitte die Superstars aus der Radsport-Szene raus. Und du hast die Interview noch nicht mich. Aber klar, die wollten den Film machen, habe ich dann auch irgendwie verstanden. Aber wie ich heimgekommen bin, habe ich zu Sonja gesagt, morgen fahren wir in Urlaub. Dann haben wir mal 8 Tage weggefahren, weil einfach, ich wollte nicht meine Freunde treffen, aber ich habe sie eh schon 4 Wochen nicht mehr gesehen. Ich wollte einfach allein sein. Ich habe da ein Hotel ausgesucht, wo so gefühlt 3 Zimmer waren. Einfach, dass ich mal allein bin und dass ich das verarbeiten kann. Und nach den 8 Tagen habe ich meine Managerin angerufen, die Sophie, und habe gesagt, Sophie, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter Radfahren will. Und dann habe ich ihr das so geschildert und dass das ein ziemlicher Brainfuck war für mich. Und dann habe ich so gesagt, ich habe das Glück, dass ich Skifahren auch noch kann. Und habe es aber Gott sei Dank nicht gemacht. Die Saison war dann für mich vorbei. Man hat es auch dann medizinisch dann an gewissen Parametern gesehen, dass ich einfach komplett durch bin. Und hab dann auch nach der Welt, dann bin dann nur 4 so Eintagesrennen gefahren, meine Saison beendet und bin dann wirklich, man muss sich denken, ich habe ja eine Doppelsaison gehabt, ich habe ja meine Wintersaison gehabt und bin vor der Wintersaison direkt in die Sommersaison. Ich habe keine Pause gehabt für 12 Monate, über 12 Monate. Und ich war einfach durch. Dann habe ich mal 6 Wochen Pause gemacht, also wirklich Pause. Mal 10 Kilo zugenommen. Und danach habe ich mir gedacht, jo, Radsport 2.0, jetzt probieren wir es mal. Dann habe ich erst einmal 10 Kilo abgenommen. Und dann, naja, das zweite Jahr war top. Dann ist es so Step by Step gegangen. Und
Ja. Ich glaube, das ist auch, das wird ja immer so besungen, ne? Eben auch in den Filmen, in Dokumentationen und so weiter, ja, dass Radsport ein sehr harter Sport ist. Es ist nicht so einfach, das von außen tatsächlich zu begreifen, ne? weil man eben nicht in dieser Mühle drin ist, nicht in einer 3-wöchigen Grand Tour das nachvollziehen kann, auch nicht in der Dokumentation oder schlecht nachvollziehen kann, ja. Aber deine Schilderung finde ich halt sehr, sehr ehrlich und auch sehr klar. Das ist halt schon was ganz anderes als ein Individualsport und was ganz anderes als ein Sport, den man halt alle 4 Wochen oder 3-mal im Jahr wie Marathon laufen macht. Ne?
Ja. Nein, also ich würde jetzt nie sagen, dass Radsport härter ist wie andere Sportler. Das darf ich jetzt nie behaupten. Okay. Es ist halt einfach so, ich weiß, wie hart Langläufer trainieren. Gell? Ich kenne Peter Herzog ganz gut. Der wohnt ja 15 Kilometer von mir. Ich weiß, wie hart der trainiert, weißt schon. Das ist alles auf einer gleichen Ebene. Der Radsport macht es, glaube ich, so speziell zum einen durch die Etappenrennen, dass Tag für Tag für Tag die Rennen kommen. Klar, wo wir haben aber bei dem Thema, da sind ganz viele Tage dabei, wo man einfach so durch die Gegend pimmelt und mit 120 oder zum Beispiel, ich bin UAE-Tour gefahren, heuer. In die Emirate. 7 Etappen, okay, ich fahre nicht auf Klassement, ich bin Berghelfer für den Finnfischer Black, okay, ist Zeitfahren, kann ich schon mal gemütlich fahren, keine Rennzeit, einfach safe ohne Ende. 2 Bergankünfte, okay, da muss man voll in die Fresse hauen, dann bleiben nur 4 Flachetappen. Auf der Autobahn in Abu Dhabi. Ja. Da baut man vor allem ab, gell, weil man so fährt, gell. Wirklich, da baust du Form ab, gell. Da schaust ja. Dann schon, da streckst dann schon immer so einen Kopf so aus dem Feld. Und dann soll man nicht einmal ein bisschen Tempo Nachführarbeit machen, schön, so zum sportlichen Leid. Wieso? Ja, Ja, Junge, ich muss einmal wieder trainieren, ich muss echt einmal ein bisschen Leistung in die Beine bringen. Und also, wie gesagt, das
mal, ist. Mal so als Idee, wie viel Watt fährst du dann im Peloton, wenn ihr da so hinrollt?
140 im Schnitt auf
Mein
5 Stunden.
Gott, ja, okay,
Das höre ich natürlich
das
gar
ist
nichts.
noch knapp im Regenerationsbereich.
Ja. Also, das ist, wie gesagt, aber es kann. Du, aber zum Beispiel dann letzter Tag auf dem Blatt Papier, flach, 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 Bergankunft, nach 20 Kilometer Windkante, Krieg für 150 Kilometer, war schon.
Ja.
Also es kann, was ich auch gelernt habe, jeder easy Tag in einem Etappenrennen, sei froh drum, weil es kann am nächsten Tag halt komplett anders sein. Auch wenn das Profil sagt, Flachetappe. Windkante ist nur härter wie die härteste Bergetappe. Weil da ist zum einen Positionsfahren voll gekriegt, dann ganz oft schwere Stürze, weil jeder auf dem weißen Strich fährt. Und wenn du nicht vorne im ersten Echelon bist, dann kann es das sein, dass dein Rennen vorbei ist. Und wenn du auf Klassement fährst, dann ist das doppelt so bitter. Weil mit zum Beispiel UAE, da waren 20 Leute vorne. Unser Glück war, dass Finn Fischer-Black mit zwei Klassikerfahrern von uns vorne war. Der Rest war im zweiten Peloton, wir haben mit 5 Minuten oder 4 Minuten Rückstand im letzten Berg gefahren. Rennen. Bei uns war es egal. Ich und der Ben Zwiehoff, wir haben nicht auf Klassement gefahren. Aber stell dir vor, Finn Fischer-Black ist jetzt da nicht drin, dann kannst du Nachführarbeit machen. Wir haben 150 Kilometer einen 52er Schnitt gefahren. Also wir haben 150 Kilometer in unter 3 Stunden gefahren. Wir haben nicht Nachführarbeit machen müssen, weißt du schon. Alle Teams, die was halt das erste Echelon verpasst haben, die haben nachgefahren. Und vorhin war Pogacar mit zwei Leuten oder was. Ja, die haben halt, ja, das war All-Out-Rennen für 150 Kilometer. Also das können die schlimmsten Tage ever sein. Und genau,
Noch mal ganz kurz erklären, was das so schwer macht. Also das Schlimmste ist an der Windkante, wenn der Wind von schräg rechts oder schräg links kommt, ja, und dann spaltet sich das Feld halt praktisch auf. In der Regel wird dann ganz an der, ne, weil du sagst weißer Strich, ganz an der Seite gefahren, also entweder rechts oder links, ganz an der Seite. Und dahinter bildet sich dann wie so ein Dreieck, ja, ein Feld aus, und da hat man also da hat man Windschatten noch, und wenn du da auch nur 5 Meter abreißen lässt, ist das weg. Und dann hast du es unfassbar schwer, wenn da vorne richtig Gas gegeben wird, und da wird richtig Gas gegeben. Ja, ist, glaube ich, mit Krieg ganz gut, also Krieg auf dem Rad, ne? Sportlicher Krieg, ganz gut bezeichnet. Dann ist man halt einfach chancenlos. Du kommst da einfach nicht hin. Das ist halt Physik, wie, so ähnlich wie Segeln, ja. Also wenn du beim Segeln das Segel einmal falsch hingestellt hast, dann ist der Druck weg. Und so ähnlich ist das bei der Windkante auch.
Ja, also Windkante ist gar, und man weiß ja dann schon, es ist Wind. Und dann wartet man, oder was heißt, war jeder ganz vorn schon so, wenn schon in der neutralen Phase, also vor Kilometer Null, wenn schon die Stürze sind, weil es so wenig Positionskämpfe sind, weil jeder so Angst hat, scheiße, Windkante, wenn wir aus der Stadt rausfahren und mir ist halt offen, okay, der Wind kommt von da. Und dann siehst du halt so, dann fährst du ganz vorne. Und dann kommt halt mit einem Schwall Quickstep oder so. Und von links fahren ganz rechts rüber. Und dann fast, fast, fast. Und dann bei Pose 20, weil jeder die gleichen Watt fahren muss. Du hast keinen Windschatten, reißt. Dann fahrt ihr natürlich gleich ganz links rüber, macht eine nächste Staffel auf. Und dann ist richtig Radrennen. So Männerradrennen. Und das ist natürlich, das macht es ja auch voll spannend, weil klar, wenn du jetzt sagst, du fährst Tour auf die Alps oder du fährst ja, Romandie vielleicht jetzt nie, Katalonien-Rundfahrt zum Beispiel, da hast du ja nur Buttermesser, da hast du nur Bergfahrer, so 60-Kilo-Typen, oder? Aber wenn du dann so Grand Tour fährst, dann hast du die Klassikerfahrer, hast die Sprinterzüge oder UAE ist ja, da haben ja die weltbesten Sprinter am Start, oder? Weil im Endeffekt haben sie halt vier Möglichkeiten für Sprinter und zwei fürs Klassement dann, für die Bergfahrer. Und wenn halt dann die 80, 85 Kilo Klassikerfahrer, die was im Norden groß geworden sind, wenn die auf die Kante gehen, und dann weißt du, okay, heute wird's hart. Das ist mega geil, das ist mega cool.
Sag mal, du hast das ganz am Anfang mal gesagt,
Ja.
Die Schreierei im Feld, ja. Wirst du immer noch angeschrien oder darfst du jetzt auch schon mal zurückschreien?
Also ich muss gleich einmal sagen, ich habe nie einen Sturz verursacht. Okay. Bis heute noch nicht. Also ich bin oft, wirklich oft gelegen jetzt schon, aber selbst verschulden. Viel schnell in die Kurve gefahren oder aufgehängt am Hinterreifen oder so. Und aber mir ist auch nie wirklich Schlimmes passiert. Also ich habe mir jetzt noch nie ein Schlüsselbein gebrochen oder so. Immer nur Haut. Ich schreie jetzt schon auch richtig. Aber weil ich halt sage, okay, klar, ich bin jetzt seit 4 Jahren Radprofi, aber ich sage, okay, ich bin 32 Jahre, ich habe Lebenserfahrung. Ja, ja. Und wenn dann die 20-Jährigen kommen, ja, aber dann wäre mal richtig. Gell? Aber es ist ja immer, ich meine, das sind die Emotionen vom, es ist ja intern ganz oft, dass man dann nach dem Rennen vielleicht einmal angespannte Situation ist. Und das finde ich aber auch so cool im Radsport, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn irgendwas, eine Aktion oder ein Tag nicht gut verlaufen ist, dann wird's da vielleicht einmal laut im Bus oder so. Aber sobald dann alle aus der Dusche heraus sind und einer erst zu essen haben, dann ist das vergessen. Dann gibt's vielleicht nochmal ein kurzes Debrief vor die sportlichen Leiter, okay, was war schlecht heute, wieso hat das nicht funktioniert, dann ist das Thema abgehakt und dann wird auf den nächsten Tag wird sich konzentriert. Also man hat immer, im Radsport hat man ganz, ganz oft, ich meine so wie jetzt beim Philipp als Marathonläufer, da läuft man 2 Marathons. Das muss ja einen unheimlichen Druck aufbauen in einem selber. Man hat 2-mal im Jahr die Möglichkeit, okay, ich mag Bestzeit laufen, ich mag mich vielleicht für Weltmeisterschaft, für Olympia qualifizieren. An dem Tag X, es muss funktionieren. Im Radsport habe ich 80 Mal die Chance. Wenn ich 80 Renntage fahre, klar ist jetzt nicht jede Etappe für mich. Und klar, Radsport ist ein Mannschaftssport. Da opfern sich einfach 6 Leute auf für einen Leader. Oder vielleicht gehen wir mal mit einer Doppelspitze in eine Rundfahrt. Was aber dann auch die natürliche Selektion dann hergibt, okay, dass dann doch der Leader ist. Man hat ganz, ganz oft die Möglichkeit, dass man sich beweist und dass man einen Erfolg einfährt. Gell? Klar, ich dachte, das ist jetzt auch nicht, da haben wir auch wieder bei dem Punkt, so eine Etappe bei Tour of the Alps hat mit Sicherheit nicht den Stellenwert, wie wenn ich jetzt ein Olympiaticket im Marathon mache. Weißt schon? Weil immer.
Aber ich glaube, für einen Radfahrer wahrscheinlich, ich meine, da gibt es natürlich auch, also du kannst als Rennradfahrer auch bei Olympischen Spielen teilnehmen, aber jetzt, wenn wir mal den Vergleich machen wollen, andere Sportarten, Olympia, Tour de France ist schon so ein vergleichbares Ding, oder? Also wenn du ja. Auf jeden Fall, oder? Also
ist wahrscheinlich Olympia leichter zum Erreichen im Radsport, wenn der Kurs passt, wenn du jetzt sagst, okay, schau mal zu Paris heuer, ja. 24 Paris, Klassikerkurs, schwerer Klassikerkurs. Wen hast du jetzt in Österreich als Klassikerfahrer, der was da bestehen kann? Ja, Marco Haller, Michi Gogel verletzt, dann so die ganzen Bergfahrer fallen schon mal aus dem Schema raus. Ja, okay, dann nimmst du noch einen Felix Großschartner, weil der jetzt saugut Position fahren kann und halt auch so ein Dänen-Klassiker ziemlich gut ist. Da gibt es dann schon gar nicht so viele, die was das können, weißt schon. Und da gibt es ja auch keine Nominierungsrichtlinien dann so wirklich, weißt schon. Marathonlaufen, da ist halt die Norm, ich weiß jetzt nicht, 2.10 oder 2.08 oder...
Ja, wollte gerade sagen, reicht nicht mehr, 2.08 sind wir irgendwo gewesen, glaube ich, für Paris, ja.
Junge, da musst du halt, also da hast du, das ist knüppelhart gearbeitet, weißt schon. Und das Gleiche ist aber dann also zum Beispiel das Tour de France Line-Up oder generell in eine Grand Tour reinkommen. Das musst du richtig hart arbeiten. Da musst du richtig hart und richtig schnell und gut Rad fahren, dass du die, weil einfach die Grand Tours die wichtigsten Rennen sind und die Tour ist halt das allerwichtigste Rennen für jeden Rennstall. Und da würde ich fast sagen, dass es schwieriger ist, dass du ins Tour-Line-Up kommst, wie das sagst du fast vielleicht über Glück, weil die Strecke passt, weil andere vielleicht sagen, schau, Tadej Pogacar fährt gar nicht Olympia, weil er sagt, ja gut, das mit seiner Freundin, ich weiß jetzt nicht, ob das gestimmt hat, dass er deswegen nicht gefahren ist, aber weil er halt sagt, hey, die Weltmeisterschaft ist mir wichtiger oder so, gell? Das weiß ich jetzt nicht, gell? Ist, glaube ich, schwieriger, dass du sagst, du qualifizierst dich fürs Tour-Line-Up, gell?
Wenn du wenn du sagst, wir haben ja vorher mal so ein bisschen die, ich sag mal, Rennkalender nicht so richtig besprochen. Es gibt da natürlich ganz viele Frühjahrsklassiker, Eintagesrennen, Grand Tours und so weiter, aber die drei großen sind natürlich Giro, Tour de France und Vuelta. Vielleicht auch fürs Verständnis, wann wird denn entschieden, also so ein World Tour Team wie ihr habt 30 Athleten unter Vertrag, oder? Das ist, glaube ich, diese Zahl, die erlaubt ist, glaube ich, so. Und wann wird denn entschieden, wer was fährt? Weil man kann ja, glaube ich, gibt es das? Kann man alles machen? Das kannst du nicht machen, oder? Das hält es nicht aus, dass du irgendwie Giro, Tour de France und noch Vuelta gibt's. Okay, es gibt Leute, die das machen. Okay, das ist ja Wahnsinn.
Es ist Radsport, da gibt's alles.
Nein, ich hätte gedacht, dass man vielleicht, aber das ist natürlich auch, ich habe das nur damals so ein bisschen im Hinterkopf aus dieser Movistar-Team-Geschichte, dass die praktisch ihre Teams so ein bisschen geteilt haben, in Anführungszeichen, da haben wir gesagt, okay, das Team fokussiert sich auf den Giro und das Team fokussiert sich auf, oder der Teil des Teams fokussiert sich eher auf die Tour de France. Wann wird denn intern so, ohne dass du jetzt sagen musst, wer bei euch jetzt was fahren wird, das weiß nicht, ob das schon alles öffentlich zugänglich ist, aber wie findet dieser Prozess statt? Einfach anhand von den Daten, also zum Beispiel durch Leistungsdiagnostik etc., Daten, die früher bis zum Punkt X gesammelt wurden, dann sagt man, okay, auf Basis der Vorbereitung, sagen wir mal, der Toni, der fährt jetzt die Tour dieses Jahr, oder aufgrund auch laufender Ergebnisse, sage ich jetzt mal?
Normalerweise steht im Januar der Rennplan für die Saison fest, okay. Für jeden Fahrer.
Okay, wow.
Also wir fahren ja bis Mitte, Ende Oktober Rennen. Mhm. Dann ist danach dann gleich das Teamcamp, wo die neuen Fahrer dann kommen, vorgestellt werden, wo der ganze neue Staff vorgestellt wird. Dann ist Saisonpause und dann fängt jeder erst einmal privat mit dem Training wieder an und dann ist das erste große Trainingslager mit dem Team im Dezember, so Anfang, Mitte bis kurz vor Weihnachten. Dann ist wieder eigenständiges Training zu Hause, über die Feiertage, über Neujahr, nein, es stimmt eigentlich nicht, eigentlich dann schon im Dezember, also beziehungsweise am 3. oder 4. Januar fliegt dann schon mal die erste Selektion nach Australien zur Tour Down Under. Also die Fahrer, die fahren aber dann meistens auch nicht so lang die Saison, die hören dann meistens schon im September auf, machen frühzeitig Saisonpause, fangen dann auch wieder früher an, dass quasi im Januar dann schon Anfang Januar dann schon rennparat sind für Down Under, Australien, weil es ein World Tour Rennen ist und wir das fahren. Und die anderen Fahrer, die was halt jetzt nicht Australien fahren, die fangen dann Ende Januar, Anfang Februar dann mit den Rennen an, Mallorca Challenge, Valencia. Und normalerweise im zweiten Trainingslager hat dann jeder seine Einzelgespräche. Und da wird das Rennprogramm dann durchgesprochen, wo der Renneinstieg ist, was sind die Highlights, ist ein Grand Tour dabei, ist kein Grand Tour dabei, genau, wo kann man dann Höhentraining machen, wo gehen wir privat vielleicht nochmal ins Trainingslager. Und für die Grand Tours gibt es dann quasi immer so Longlists. Da sind dann meistens so 12 bis 14 Leute drauf. Und aus denen wird dann rausentschieden, welche, also Grand Tours dürfen wir dann 8 Fahrer, also normal die ganzen anderen Rennen fahren 7 Leute, Grand Tour 8 Leute, was für 8 Leute dann effektiv fahren. Und das wäre dann schon im Vorhinein entschieden. Klar, zur Tour, da kommt es dann drauf, was sind die Ambitionen? Geben wir jetzt komplett auf GC, also auf Ergebnis, dann nimmt man mehr Bergfahrer mit, weil das Klassement wird immer in die Berge entschieden. Es wird jetzt nie auf die Sprintetappen entschieden, aber es kann natürlich auch sein, dass man sagt, hey, man probiert das grüne Trikot oder man geht auf Etappenerfolge, man nimmt einen Sprinter mit, dann nimmt man für den Sprinter nur 3 Anfahrer mit und fallen natürlich die Plätze von den Bergfahrern wieder weg. Und so wird das dann entschieden. Das kommt dann auch immer aufs Profil drauf, und so wie zum Beispiel Vuelta, da gibt es halt ganz, ganz wenig Sprintmöglichkeiten normalerweise. Gell? Also da hast du normalerweise 8 bergfeste Fahrertypen. Also meistens 4, 5 richtig gute Bergfahrer und dann nur so 3 so Klassikerfahrer. Die, was halt auch im Flachen nur richtig Tempo fahren können, für Nachführarbeit oder wo ist mal, ja, wenn der Kessel brennt oder so, man hat Anschluss verloren oder so. Die, was aber auch vielleicht einmal in eine Fluchtgruppe gehen können und wenn die Gruppe durchkommt, dass die da Etappenerfolge machen. Und also man weiß dann schon ziemlich, Also ich bin ja zwei Grand Tours jetzt gefahren. Vuelta habe ich dann quasi, Vuelta ist ja August, September, habe ich dann im Ende April, Anfang Mai gewusst, dass ich es fahre. Und Giro 23 war ich nicht auf der Liste und habe mich aber dann im März über Katalonien-Rundfahrt für den Giro qualifiziert. Da ist halt dann einer rausgeflogen, ein Bergfahrer, der halt auch Katalonien gefahren ist, das ist auch World Tour Rundfahrt, die ist jetzt momentan läuft, die, seit gestern. Und dann ist halt entschieden worden, okay, ich bin besser, ich fahr Giro. Und da war es jetzt relativ spontan, aber normalerweise weißt du schon, klar, man muss dann auch seine Leistung bringen. Wenn man jetzt dann, deswegen haben ja auch mehrere Leute, deswegen werden auch dann mehrere Leute ins Höhentraining geschickt, dass wirklich zumindest 10 Fahrer für ein Giro oder für eine Grand Tour ready waren, wären dann quasi on point sind, falls einer krank wird, falls vielleicht nur eine Verletzung hat. Eine Verletzung ist ein Riesenthema im Radsport, dass man halt, ja, keine Ahnung, einen Rennsturz hat und man fällt ein paar Wochen oder so aus oder man muss halt sein Rennprogramm wieder umändern. Und so wird es dann im Endeffekt geplant.
Spannend. Jetzt wollen wir natürlich wissen, auf welcher Longlist du drauf bist.
Ja, und darf so weiter man das schon? Ja, ist das schon zu veröffentlichen?
Ich habe ja im September die Diagnose Herzbeutelentzündung bekommen, wo es keine leichte Zeit war für mich. 3,5 Monate gar keinen Sport gemacht. Also bin 3,5 Monate auch gar keine Stufen gegangen oder so. War so alles ein bisschen in der Luft gehängt, wie es weitergeht, wie lange dauert das Ganze. Im Endeffekt bin ich echt mit einem blauen Auge davor gekommen und wir haben halt auch nicht gewusst, wann kann ich wieder Rennen fahren, wann bin ich wieder leistungsfähig. Der Plan war eigentlich, dass ich jetzt erst eigentlich in der Woche mit Coppa e Bartali in die Rennsaison einsteige, wenn es funktioniert hätte. Ist es aber dann alles ganz anders gekommen. Ich bin viel, viel schneller wieder fit geworden, bin dann ja gleich für UAE-Tour nominiert worden, weil das Training so gut gelaufen ist. Wäre dann eigentlich Strade Bianche gefahren, den Schotterklassiker da in der Toskana, eins von den wichtigsten Eintagesrennen, neben die 5 Monumente und Tirreno Adriatico, was auch World Tour Rundfahrt ist. Bin aber dann krank geworden leider. Und jetzt ist einmal auf dem Plan, dass ich Tour of the Alps und Romandie fahre. Tour of the Alps, was wir gesprochen haben, das Rennen, Italien, Österreich-Grenze und dann Romandie ist ein World Tour-Rennen in der Schweiz. Aber ich bin jetzt nie auf einer Grand Tour-Liste. Aber auch, wie gesagt, weil ich halt jetzt einfach keiner, beziehungsweise ich auch nicht gewusst, ob ich, ja, wie schnell das geht, ob ich überhaupt wieder so wäre, wie ich mal war. Und bin aber auch ehrlich gesagt ganz froh, jetzt heuer mal so, dass ich, ja, Grand Tour fahren nimmt, ist schon auch viel Stress. Auch mit der Vorbereitung und so. Und jetzt, vielleicht war es auch ein Zeichen, dass ich krank geworden bin, dass mein Körper noch nicht so, klar, ich bin voll leistungsfähig, ich fahre teilweise bessere Werte, wie vorher herzkrank war. Vielleicht hat mir die Pause auch gut getan. Aber vielleicht war es jetzt auch eine Reaktion vom Körper, dass jetzt einfach die Belastung mit dem Rennenfahren schon wieder vielleicht ein bisschen zu viel ist. Durch das, mal 4 Monate ist eine lange Zeit, gell? Wenn man gar keinen Sport macht. Und genau, wollen wir schauen, wie man, also das einzig Sichere im Radsport ist eigentlich das Unsichere, so wie wir. Also man hat einen Rennplan. Man ist gefühlt dann aber auf jedem Rennen irgendwie in Reserve drauf, gell? Wenn jetzt irgendeiner krank ist oder eine Verletzung hat, dann so schnell kannst du gar nicht schauen, hast du ein Ticket und fast Bastelland-Rundfahrt oder fast Giro. Also kann alles passieren. Kann alles passieren.
Also auf jeden Fall ist ja der Weg, dass du sagst, jetzt so wie ganz normal, ja, ich fahre jetzt Tour of the Alps und dann Romandie, das sind ja jetzt keine Keksrennen, ne? Du hast schon gesagt, sondern das sind halt richtig, richtig anspruchsvolle Rennen. Und das ist ja ein bisschen ja auch so ein Kreisschließen wieder, ja, da hast du irgendwie angefangen, hast schon gesagt, hast ein paar Mal gemacht, das taugt dir ja auch, weil das vom Profil her geil ist, viele Leute, es ist nicht so weit weg von dir zu Hause und so weiter und so weiter. Also das klingt jetzt nicht nach einer harten Strafe für dich, ne? Also für einen Eintagesfahrer ist das eine Strafe, so klar, ne? Aber für dich jetzt nicht, ne?
Nein, klar, also mein Rennprogramm ist natürlich schon, sind die schweren Rundfahrten einfach, weil ich halt einfach Bergfahrer bin und ich meine, also in Belgien habe ich mal mit Sicherheit nichts zum Suchen, gell? Deswegen ist eigentlich mein Rennprogramm auch ziemlich cool, gell? So mit klar, UAE Tour haben wir einen Sprinterzug dabei gehabt mit 10 Weltsfahrt, mit 3 Anfahrern, aber klar, der Ben Zwio von ihm, wir waren halt einfach im Support für Finn Fischer Black da, für die 2 harten Bergetappen und ja, also wie Tirreno Adriatico, das sind einfach richtig harte Rundfahrten, gell? Und das gleiche halt auch für Tour auf die Alps und Romandie, das sind, da haben ganz, ganz wenig Klassikerfahrer bzw. Sprinter am Start, weil halt einfach das Profil so hart ist, auch wenn es vielleicht ins Punktetrikot fahren, die Wahrscheinlichkeit, dass durchkommen, ist ziemlich gering, gell? Weil es halt einfach das Profil so hergibt, dass ja eine Bergrundfahrt ist, genau.
Also du wirst natürlich trotz dem Rennkalender auf dem Rad hast du ja wahrscheinlich auch noch den 4.5. Im Kalender vermerkt, nehme ich fast mal an. Die Frage wird sein, wirst du in München vor Ort sein können oder bist du unterwegs anderweitig im Einsatz und versuchst per App-Run ein paar Kilometer beizusteuern sozusagen? Für die Wings for Life World Runners natürlich, für die jetzt hier zu Hause, ja, genau. Für die Leute, wir haben schon ein paar Mal jetzt in anderen Folgen erwähnt, aber nochmal 4.5. Freunde, der Wings for Life World Run brauchen wir eigentlich nicht nochmal erwähnen, dass das der 4.5. ist. Wir haben ja auch wieder unser Podcast-Team, unser Bestzeit-Team. Vielleicht ist der Toni, weiß nicht, vielleicht gibt es ein Radsport-Team, wo du angehören musst. Ansonsten nehmen wir natürlich gute Leute immer gerne bei uns auf.
Also ich könnte dir schon mal einen ganz kleinen Hinweis geben, Tim. Es gibt Leute, Philipp, Quatsch, Tim. Ja. es gibt Menschen, die fahren erst in Belgien umeinander und gehen dann Halbmarathon laufen.
Hey, das hatten wir besprochen, ja. Das war letztes Jahr irgendwo.
Ja, Cameron Worth war das.
Ja,
das war
ja. Nach Paris-Roubaix.
Das war verrückt.
Nach Paris-Roubaix.
Das war verrückt, genau. Ja.
Oh, fuck.
Also, wenn dein Plan aufgeht, Toni, dann fährst du ja Genf, das Zeitfahren, und dann gehst du anschließend ein bisschen laufen, ne?
Ja.
Das ist nämlich Schlusstag der Romandie, ist das.
Ich probiere ja immer nur, dass ich am Ruhetag immer nur laufen gehe.
Ah, okay.
Da, sehr gut. Ja, cool. Da bin ich schon noch so ein bisschen ein Außenseiter in der Radsportwelt. Weil für mich Laufen ist, für mich gehört Laufen zu jeder Sportart dazu. Hm. Egal was für Ausdauer oder egal was für Sportart. Für mich gehört Laufen zu einem Trainingsplan. Das ist einfach so, weil es am ganzen Körper irgendwie was abverlangt. Und ich meine, ich bin auch ehrlich, ich sage, wenn ich eine Stunde Radfahren gehe, flach, dann habe ich nichts gemacht. Aber wenn ich eine Stunde laufen gehe, dann habe ich richtig was gemacht. Gell? Und das ist für mich so die einfache Freude am Laufen, gell. Und ich sage auch immer, der Wings for Life World Run, das ist der einzigste Tag, wo man eigentlich keine Ausrede haben darf, dass man mal eine Runde laufen geht, gell. und Laufen ist halt so unkompliziert, gell. So herrlich. Ich meine, da ziehe ich immer, ich kann ja, ist völlig egal, was ich anhabe, keine Laufschuhe machen einen Sinn. Aber rein theoretisch brauche ich nicht einmal Laufschuhe, gell. Dann kann ich mich richtig, ausbauen und einen Kopf freibringen und dabei habe ich ein gutes Gefühl, gell, mit ultra wenig Aufwand. Wie gesagt, also ich hoffe, dass ich, es ist schwieriger mit dem Rennkalender, gell.
Klar.
Ich war, glaube ich, 2 oder 3 Mal in München dabei, ist halt mega cool, gell, mit den Leuten und so.
Voll.
Das ist,
Olympiapark,
das ist
halt, und so ist eine coole Kulisse.
Ja, das ist halt ein Event, gell. Also, ja. Und das ist ja irgendwie so, irgendwie hat es so ein bisschen Wettkampfgedanke, finde ich, weil ja jeder Startnummer drauf hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch so der entspannteste Wettkampf vom Jahr, finde ich. Weil man so, im Endeffekt, wenn ich die Anmeldung gemacht habe, habe ich schon was Gutes dann. Habe ich eigentlich schon gewonnen.
Ja. Absolut.
Gell? Und absolut. Es ist völlig egal, ob ich jetzt ein Flo Neuschwander bin, der was da 70 Kilometer läuft, oder was ja eine Wahnsinnsleistung ist, gell?
Ja, ja, brutal.
Also abnormal, gell, dass ich das, Alter, 70 Kilometer. Junge.
Crazy.
Oder ich weiß nicht, was sein Rekord ist, keine Ahnung. Oder wenn ich bloß 5 Kilometer laufe, ist völlig egal, gell? Es ist echt so, dabei sein ist alles. Ich bin ja, okay, ich bin Vollblutsportler. Die Aussage, dabei sein ist alles, ist für mich eigentlich ein ziemlicher Schwachsinn im Profisport. Weißt du, weil, wenn ich zu einem Wettkampf gehe und sage, ich bin dabei sein ist alles, dann, okay, für was investiere 365 Tage im Jahr? So, klar. Also als Profisportler, als Hobbysportler ist, glaube ich, was anderes da, aber als Profisportler, glaube ich, soll man schon die Ambition haben und also das Selbstvertrauen haben, dass man was erreichen kann für sich selber, dass man erfolgreich ist. Seine eigenen Ziele, jeder hat andere Ziele, aber dass man die Ziele erfolgt. Und wenn ich mit der Einstellung einige dabei sein ist alles, dann glaube ich, gehe ich auch deine Ziele nicht 100% nach, weil dann ist ja so, okay, wenn ich jetzt die Startnummer drauf und an der Startlinie stehe, habe ich ja eigentlich mein Soll schon erfüllt, was ja nie der Fall ist. Beim Wings for Life World Run ist es aber so, dabei sein ist alles. Also einfach anmelden, egal ob es der App Run ist zu Hause oder ob es irgendwo in München ist oder in Wien oder auf der ganzen Welt, dann habe ich schon was Gutes da. Und es ist, ich finde es eine mega coole Veranstaltung. Ich finde es mega witzig. Ich bin einmal, wann waren das? 19? Da war ich auch in München. Da habe ich so zum Flo Neuschwander gesagt, hey, ich laufe jetzt einfach so lang, wie es geht bei dir mit. Und dann bin ich, glaube ich, 20 Kilometer mitgelaufen mit ihm. Gell? Und es ist ja Mai und ich komme ja aus der Wintersaison nach der Pause.
Ja.
Okay. Im Winter bin ich nie wirklich gelaufen. Da war ich einfach nur auf die Ski und habe Pause gemacht und habe auch meine Pause zelebriert, oder? Und dann bin ich halt, kann mich noch erinnern, habe einen neuen Laufschuh gehabt. Das erste Mal den Laufschuh an, gell? Ich glaube, nach 5 Kilometern habe ich schon gemerkt, hey, irgendwie passt der nicht gar nicht mehr so gut. Gell? Und dann haben wir halt 20 Kilometer gelaufen und dann habe ich halt so gesagt, so, Flo, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe voll die Blasen und ich kann nicht mehr. Und dann bin ich halt da so, und da waren ja Shuttle-Service, haben sie da angeboten, dass du halt wieder zurückkommst zum Olympiapark, oder? Ich glaube, jetzt ist ja, glaube ich, die Strecke ein bisschen anders da. Aber damals war das wirklich nur so rauslaufen halt, gell? Und du hast ja wieder zurück müssen. Ich glaube, ich habe 2 Stunden gewartet. Ich habe mich dann an der Verpflegungsstation, es war echt witzig, weil da waren dann auch an der Verpflegungsstation und so. Und die haben sich halt auch einen schönen Tag gemacht und die haben eine Kiste Bier da gehabt und dann so, ja, und ich bin halt dann an Stäblem. Und ja, was mit mir ist, dann sage ich, ich kann nicht mehr. Ja, aber du bist da einer von den Ersten. Also wir waren da vielleicht 4, 5 Leute oder so, oder? Von denen Tausenden und ich war halt da dabei und dann, nein, es geht nicht, ich kann nicht mehr laufen, es ist unmöglich. Und dann habe ich mich halt zu der Verpflegungsstation und habe halt die Leute angefeuert und dann der andere so, ja, wo ich her bin, ja, aus Berchtesgaden, magst du Bier? Und ja, da die Schuhe ans nehmen, dann bin ich halt so mit dem Bier da. Habe ich ein Bier getrunken. Dann sage ich so, wie ist denn du das mit dem Business mit den Shuttle? Ja, die fahren erst in einer Stunde, weißt du, weil die kommen ja erst die Leute oder so. Mhm. Dann bin ich da 2 Stunden an der Verpflegung gestanden, bis dann einmal der Shuttle wieder zurückgegangen ist. Geil, war.
also das nächste Mal. Diese Erfahrung muss man mal machen, ne?
Ja. Das nächste Mal, wenn ich wieder dabei bin, oder ich war da nur 2 Mal dabei, danach habe ich das nicht mehr gemacht. Dann bin ich einfach immer so eine Gruppe ausgesucht und bin halt einfach so lang gelaufen, bis sie uns eingeholt gehabt haben. Nee, so gleich vom Start weg voll.
Ja. Na, das ist schon...
Im Prinzip hast du ja schon auch so eine Lauferfahrung ja mit dem Nationalmannschaftstrikot ja ganz früh schon gemacht, ja. Du hast sogar eine Medaillenflaute mal beendet, ja, für den DLV bei der Berglauf-EM. Das ist schon eine kleine Ewigkeit her. Zu der Zeit war, glaube ich, auch Berglaufen noch ziemlich stiefmütterlich im DLV behandelt, wenn ich das so, ne, so in der Retrospektive, da wurde das noch nicht so richtig ernst genommen, ne? Aber du warst bei der EM, hast, glaube ich, Bronze gewonnen, wenn ich das richtig weiß. Was hat dich denn da überhaupt geritten, das zu machen? Ja, dann in so ein Verbandsding rein, ja, das war ja jetzt wieder was ganz anderes. Und Ich habe eine Vorstellung, warum man das vielleicht nicht weitermacht, aber ja, was war das für eine Erfahrung für dich?
Boah, das ist eigentlich alles so über Zufälle dann zustande gekommen. Damals war ich noch Junior, bin da bei den Junioren gelaufen. Das war, glaube ich, in Bursa in der Türkei. Bin Dritter geworden, im Nachhinein dann Zweiter, weil der Zweite gemeint hat, er muss ein bisschen tricksen.
Nachhelfen.
So ein halbes Jahr später oder so habe ich dann einmal eine E-Mail gekriegt, ah, du bist Zweiter geworden, okay, da kann ich mir jetzt auch nichts mehr davon kaufen.
Stimmt.
Das ist auch egal. Bin da damals über den Kurt König, glaube ich. Kurt König hat mich damals, ich bin schon immer so, wie gesagt, für mich war der Sommer eigentlich immer eher, der Nutzen vom Sommer war für mich, dass ich für den Winter fit wäre. Ich wollte einfach im Sommer, ich habe mir immer so gedacht, okay, bevor ich jetzt hart trainiere, mache ich beim Wettkampf mit. Weil ich gesagt habe, okay, ist mir jetzt eigentlich egal, was ich will, aber eine Wettkampfbelastung ist oft einmal besser vielleicht wie eine Trainingsbelastung. Und dann bin ich halt, ja, früher hat es auch noch voll viel so Bergläufe gegeben. So Jänner Berglauf und ja, der Hochfällen Berglauf war immer super besetzt. Der Bibi Anfang, der war der Organisator, damals hat er immer, glaube ich, ziemlich viel Geld investiert, dass der einfach richtig gute Leute zugebracht hat. Jonathan Weir ist immer gelaufen und so. Und da bin ich immer mitgelaufen und dann hat, glaube ich, das war damals wirklich über den Kurt. Der hat mich dann damals gefragt, hey, ob ich nicht Europameisterschaft laufen würde. Und habe mir gedacht, hey, wieso nicht, mache ich mal mit. Gell? Und genau, das war dann Medaille. Aber davor bin ich dann, glaube ich, sogar mal Weltmeisterschaft gelaufen mit dem Fabian Aldraun.
Ah,
der war dabei.
Ja, auch gut, ja.
Der Aldraun, Fabian und nur einer, weiß ich nicht mehr, wer das war. Da haben wir in der Mannschaft, glaube ich, sind wir Zweiter geworden in Slowenien, in Kamnik. Und dann bin ich nochmal WM gelaufen bei den Junioren. Da bin ich Vierter gewesen, glaube ich, in Ponte di Legno. Da war, heißt der Krippa? Ist ja aber nicht der, aber nicht der Gute, der was jetzt so richtig hart 5 und 10.000 Meter läuft bei Olympia und okay. so, sondern irgendwie, ist das der Bruder oder der
Cousin? Ich glaube, es ist der Bruder. So. Glaub, ist der, Bruder. Ja.
Der Bruder, der hat mir da ja Medaille noch weggeschnappt im Zielspurt. Sauerei, furchtbar.
Das ist ja Wahnsinn.
Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen den, ich war dann 2013 oder 2014 deutscher Berglaufmeister und habe dann auch nochmal überlegt, ob ich dann nochmal Meisterschaften laufe. Aber es war dann, ja, wie du gesagt hast, es war vom DLV richtig, wie gesagt, als Sportler muss man natürlich dann auch immer schauen, okay, was ist, wenn man davon liebt, wenn das der Beruf ist, ja, Kosten-Nutzen-Rechnung. Und da war es halt dann für mich dann schon so, okay, wenn ich einen Großglockner-Berglauf gewinne, habe ich mehr davon, wie wenn ich jetzt eine Medaille beim, was rein sportlich gesehen natürlich schon höher zum oder höher zum Bewerten ist jetzt wie irgendein Berglauf, wo man halt Preisgeld macht. so schlimm, wie es klingt. Aber es war halt dann, wo ich gesagt habe, okay, nein, es bringt mir mehr, wenn ich bei den Veranstaltungen dabei bin und da gut bin, wie wenn ich jetzt so gelauf in Slowenien eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft. Gell. Und so hat sich das dann, war eigentlich schade, weil es war, so hat man das hat mir schon ziemlich Spaß gemacht. Das war eigentlich schon ziemlich cool. Und es war halt so, damals war das so ein bisschen eine wilde Mischung aus richtigen Läufern, so wie es jetzt der Philipp ist. Also die, was, wo ich jetzt sage, okay, die sind richtig gelernte Läufer, die was richtig schnell laufen können. Und halt so Bergtiere, die was halt einfach schnell am Berg hochlaufen können. Aber sobald es 1 Kilometer flach ist, kassieren es 30 Sekunden. Und das war dann schon immer so ein bisschen zum Abwiegen, okay, man hat sich dann schon ganz genau das Profil anschauen müssen, gell? Ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Gell? So, ein gutes Beispiel war immer der Red Bull Dolomitenmann. Ich bin da, glaube ich, fünfmal für Team Red Bull am Start gestanden, einmal für ein anderes Team. Und ich war immer, glaube ich, auf dem Podest, außer das letzte Mal, da war ich, glaube ich, bloß Fünfter oder Sechster. Da war ich aber schon gewusst, dass ich Radprofi wäre. 20 war das, da hat es noch keiner gewusst. Ich habe es aber schon gewusst, dass ich Radprofi wäre. Da bin ich nicht mehr viel gelaufen. Da bin ich schon mehr. Ich habe es nicht einmal Red Bull gesagt zu dem Zeitpunkt. nein, ich bin voll fit im Laufen, ich bin nur Rad gefahren. und da war es halt auch, also da waren die ersten 3 Kilometer flach und die ganzen afrikanischen Läufer, die haben halt da gerannt. Oh, furchtbar, das waren die schlimmsten 3 Kilometer immer. Dann habe ich mal 10 Minuten am Berg gebraucht und dann ist halt mein Part gekommen. Mhm. Und dann habe ich wieder Boden gut gemacht und bin eigentlich immer unter die ersten 3 gelaufen und habe es in die Top 3 übergeben an Gleitschirmflieger. Und es war halt immer so, ja, liegt mir die Strecke oder liegt es mir nicht? Und genau, aber das war eine kurze Erfahrung mit dem DLV. Und man hat auch dann so gemerkt, so die Nominierungen, so wirklich die guten Läufer haben nicht so das Interesse gehabt, weil ich meine, wenn du zu deinen Hochzeiten zu einem Lauf warst, 100% hättest Meisterschaftstitel geholt, weil es.
Weiß ich gar nicht so genau. Also, wenn es, glaube ich, nur hoch sicher. Geht, glaube ich, dann. Vielleicht schon gute Chancen gehabt, aber ich habe einen krassen Respekt vor, und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz spannend mit dieser ganzen Entwicklung zuletzt. Jetzt heißt es ja genau, hast du vorher selber gesagt, sagt man mehr so Trailrunning und diese ganze Entwicklung da mit Golden Trail Series, also eine Weltcup-Serie quasi. Es gibt die auch durchaus medial guten Anklang findet. Es ist ja eigentlich, ja, kann man wieder sagen, Kommerzialisierung des Sports. Auf der anderen Seite auch irgendwie gute Werbung für den Sport. Mehr Menschen werden darauf aufmerksam, dass Laufen in der Natur auch geil sein kann, dass man nicht nur Marathon durch die Metropole laufen muss, sondern ja auch, dass in den Bergen total toll ist. Aber ich habe einen großen Respekt, weil du bist natürlich in den Bergen aufgewachsen, ich nicht. Und ich glaube, dieses Technische ist total unterschätzt. Also wenn es irgendwie ein Rennen ist, wo es mit hoch und runter ist und dann, wir wissen ja, da rennst du ja nicht auf einer asphaltierten Straße, sondern Steine und Versatz und dies und das, das kannst du, diese technischen Aspekte kannst du nicht nur mit reiner Physis, sage ich jetzt mal, kompensieren. Also berghoch mag sein, ja, dass man da vielleicht auch als klassischer gelernter Läufer ganz okay aussehen kann. Aber ich glaube, wenn es eben in beide Richtungen geht, mit hoch und runter, dann glaube ich, sind Leute, die aus den Bergen kommen und da groß geworden sind, du hast es einfach über die, ich wollte schon sagen über die Muttermilch, aber sagen wir mal halt über das Großwerden einfach dort ganz anders internalisiert, glaube ich.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht, auch das Runterlaufen. Also das war für mich immer so was, okay, das mag ich meinen Körper eigentlich nicht antun.
Ja,
das war jetzt nie so eine Option gewesen für mich, wo ich dann so, damals zu dem Zeitpunkt, wo ich so überlegt habe, hey, was kann ich eigentlich neben dem Skibergsteigen nur machen, ja. Dass ich sage, ich wäre jetzt, klar, ich war damals bei Adidas und das Trailrunning, das war voll schon im Boom, wo ich gesagt habe, nee. Mein Ziel ist eigentlich schon, dass ich ganz, ganz, ganz lang Sport machen kann und nicht dann so früh invalide wäre. Ich war mir da nicht immer so sicher, ob das so gut ist, wenn man dann 2000 Höhenmeter runter. Ich hab klar, damals war es mal eine Überschreitung, habe ich es mir halt auch voll gönnt, oder?
Das sah aber auch krank aus, ja.
Ich muss halt auch dazu sagen, ich habe halt 2 Wochen danach nicht mehr gehen können. Gell. Okay. Also das war keine Muskelkarte, das war krass. Muskelhirsch, gell. Abnormal. Also komplett irre. Und das war also eine falsche Aussage von mir. Ich bin dann nur mehr Europameisterschaft gerannt in Zermatt, in der Elite. Und ich bin da bin in dem Jahr, glaube ich, Zweiter am Hochfellenberglauf geworden. Und eine Woche vor der Europameisterschaft waren die Adidas Infinity Trails in Gastein.
Ja.
Da machen so 1200 Leute mit und ich habe damals einen Prolog gewonnen vor die Matthijs-Brüder von Bernhard und von Martin. Die haben auch schon WM-Medaillen und Europameisterschaftsmedaillen Berglauf und so gemacht und habe damit 2 Minuten Vorsprung gewonnen. Und dann war der, also das war am Freitagabend und am Sonntag war dann der eigentliche, also das Rennen hat 1,5 Stunden gedauert, der Prolog. Da ist halt jeder einzeln gelaufen von der Staffel und dann quasi die Zeit addiert, hat dann quasi die Startzeit ergeben am Sonntag. Und ich bin für mich ist ja das auch so mit dem Trailrunning, wenn dann Leute sagen, 50 Kilometer ist kurz, denke ich mir so, Junge, Laufen, wo ein Marathon anschlägt, der ist doch nicht kurz, der ist doch ewig lang. Wenn ich anschlage 40 Kilometer lauf, dann ist das nicht kurz, oder? Und bin aber da die kurze Distanz gelaufen über 25 Kilometer. Und im Endeffekt war es simpel. Also bis 2000 Höhenmeter hochgegangen, kurzes Plateau oben, 2000 Höhenmeter runter. Und das war halt eine Woche vor Europameisterschaft in Zermatt. Und damals, ich kann mich damals schon erinnern, da haben wir viel gesagt, hey, Toni, du kannst Europameister werden. Du bist so stark. Und ich war damals, ich war so stark. Bergauf war echt eine Wucht. Und ich habe mich auch damals vorbereitet, okay, Zermatt liegt auf 1800. Das Ziel war Kornergrad, glaube ich, oder Schwarzi auf knappe 3000. Habe da auch viel in Höhe investiert, Höhenzelt und so, dass ich halt richtig geladen bin. Habe aber das nie auf dem Schirm gehabt, dass ich ein Sky Race davor laufe, eine Woche davor. Und habe eine Muskelkater gehabt danach, das war abnormal. Und ich bin dann noch, das Rennen war am Dienstag, bin auch dann schon früher am Dienstag, glaube ich, dann noch Zermatt gereist. Gell. Und ich habe die ersten 3 Tage einfach nicht laufen können. Ich bin gegangen. Ich bin halt dann hochgegangen und mit der Seilbahn runtergefahren und dann war halt Wettkampftag und stehe halt da so im Startblock und denke mir so, hey, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so lustig. Und ich war so schlecht. Ich glaube, ich bin ins Ziel gekommen, aber ich war richtig schlecht. Und aber kann ich mich nur erinnern, es dann so ein Krisengespräch geben, was mit mir eigentlich los ist, eine Woche davor. Weil ich glaube, der Bernhard oder der Martin, irgendwann von den Brüdern hat eine Medaille gemacht. Remy Bonnet wäre Zweiter, glaube ich, weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Robbie Simpson wäre Europameister. Könnte sein, ja. Und ich wäre 25. oder so. Und dann sage ich so, ja, ich wollte ja, ich habe ja auch viel investiert und so, weißt du schon. Aber ich habe so einen Muskelkater, gell. Ich konnte jetzt schon sagen, ich kann nächste Woche auch noch nicht laufen, gell. Weil ich habe immer nur einen Muskelkater vor dem Sky Race, gell. Da waren wir aber auch wieder bei dem Punkt, Infinity Trails hat mir viel näher gebracht, wie jetzt die Europameisterschaft in Zermatt. Von dem her, ja. Ich darf es wieder so machen.
Hör mal, ich hab eine super Perspektive für euch. OnlyFans, kennt ihr ja, ne? Habt ihr ja eure Accounts, ja? Die haben tatsächlich jetzt, pass auf, die haben, hört zu zu Hause. Es ist wirklich spannend, weil das geht halt in einen Weg, den man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Die haben jetzt ein Profi-Trailrunning-Team.
OnlyFans?
Ach, gell.
Okay. Ja. Ja.
Interessante Entwicklung auf jeden Fall.
Ja, also da gibt es tatsächlich dann Behind the Scenes, ja, und wie mir versichert wurde, ich habe das noch nicht angeschaut, ist es nicht in nackt, sondern die haben Klamotten an bei Behind the Scenes. Ja.
Mit dann in der Umkleide mit dabei nach dem Rennen oder so vielleicht.
Auch. Naja, also dass der Weg von dem einen oder anderen Sportler oder der einen oder anderen Sportlerin, oder Toni, du hast gesagt, es ist nicht so einfach, sich in Sportarten, die vielleicht nicht so im Fokus stehen oder so eine Hyperprofessionalisierung haben wie Radsport, überhaupt zu finanzieren, ja, dann tatsächlich mal über OnlyFans geht, ist so. Jedenfalls haben die sich jetzt Trailrunning zugewandt. Warum diese strategische Entscheidung da so gefallen ist, ist auf jeden Fall ja ein Zeichen, dass Trailrunning noch dabei ist, sich deutlich zu entwickeln in Richtung professionellen Strukturen. Ja, also ganz spannend auf jeden Fall.
Ich glaube, für die breite Masse oder so ist es halt einfach echt schwer, dass man sagt, dass man in sicheren Sportarten Bestand hat und dass man das professionell machen kann. Ich meine, ja. Trailrunning ist keine olympische Sportart, also fallen schon mal die Sportförderplätze weg. Das Gleiche beim Skibergsteigen ist jetzt anders. Durch das, dass es olympisch geworden ist, haben viel, viel staatliche Stellen frei geworden. Bei der Bundespolizei, bei der Landespolizei, bei der Bundeswehr. Klar, Sponsoren haben Interesse, weil sie sagen, okay, vielleicht schaffen wir es mit unserem Athleten, dass er bei Olympia dabei ist. Und klar, wenn man absolut die Weltspitze ist, da, jetzt sage ich jetzt einmal so in der Trailrunning-Szene, wie ein Remy Bonnet, wie ein Kilian Jornet, dann ist es leicht. Dann glaube ich, dann hat man nur noch die Kirschen vom Kuchen, oder? Aber wenn man halt einfach so ein Mitläufer ist und vielleicht nicht den Erfolg hat, dann ist es halt einfach echt schwer. Und aber im Endeffekt ist halt auch, die Sportarten sind halt schon so professionell, dass fast unmöglich ist, dass man das nach einem vollwertigen Arbeitstag nur auf die Reihe bringt. Gell? Ich meine, ja. Das ist halt einfach so ein bisschen, so echt eine schwierige Situation. Gell?
Total, total. Umso mehr freuen wir uns, deinen Werdegang weiter verfolgen zu können, weil das ist ja zumindest in dem jetzigen Setup hoffentlich erstmal noch gesichert. Ich weiß gar nicht, wie die Vertragsdetails sind, die sind wahrscheinlich nicht öffentlich.
Die Rahmenbedingungen sind hart. Ne? Das ist schon öffentlich, ja. Ralf Denk ist sehr geradeaus, was so Dinge angeht. Und wahrscheinlich ist das im internen Gespräch noch ein bisschen geradeauser, als es öffentlich ist. Aber der Part, der öffentlich ist, sagt schon, du hast einen Jahresvertrag und es zeigt sich jetzt, wo deine Reise hingeht. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Vielleicht weißt du mehr wie.
Das stand in der Bild-Zeitung, nee, keine Ahnung.
Nee, das stand tatsächlich in dem Interview von Ralf Denk, ja.
Das Interview habe ich auch gelesen. Ich glaube, da ist es darum gegangen, ob ich jetzt nur, dass ich Siegfahrer wäre oder ob ich Helferposition bleibt. Ja, ich glaube, ich bin realistisch. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin fast davon überzeugt, dass ich zu spät mit dem Radsport angefangen habe. 28 war vielleicht doch ein bisschen zu spät.
Dafür bist du aber sehr weit gekommen.
Ja, absolut.
Also, ja, nein. Ich glaube, wie gesagt, Radsport ist ein Teamsport und ich sehe mich ja zu 100% in der Helferrolle und als Helfer für unsere Superstars. Gell. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Zum einen, weil ich meinen sportlichen Erfolg schon feiern habe dürfen in einer anderen Sportart. Und zum anderen, weil es nimmt auch viel Druck weg, muss man sagen. Klar, ich muss meine Arbeit zu 100% machen. Ich muss genauso fit sein, wie wenn ich jetzt Siegfahrer bin. Weil sonst kommst du gar nicht in den Genuss, dass du deine Helferrollen übernehmen kannst, wenn du nie gut am Berg bist, jetzt in meinem Fall. Ehrlich gesagt, ich sehe das immer ziemlich entspannt. Ich bin so einer, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine neue Tür auf. So gehe ich mit der Einstellung durch. Klar, mein Wunsch ist, dass ich noch ein paar Jahre in der Radsportwelt habe, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Weil ich glaube, ich auch ein guter Radfahrer bin. Ich bin vielleicht kein Siegfahrer. Aber wie gesagt, es sind immer 180 Leute in so einem Radrennen. Da haben halt meistens bloß eine Handvoll, die was das Rennen gewinnen können. Also die anderen müssen auch irgendwas machen. Und genau, mal schauen.
Sag mal, gibt es deine Vorstellung für den Sport, den du dann ein Leben lang machst? Also wenn du mal als Profi aufhörst?
Geht's das ist auch eine gute Schlussfrage. Das ist eine gute Schlussfrage, ja.
Mit Sicherheit wieder was mit den Bergen.
Ja.
Ah, ich bin ein Bergmensch. Ich kann das komplett verkraften, dass ich heuer kein einziges Mal auf Ski war. Also ich war das letzte Mal am ersten Weihnachtsfeiertag auf die Ski. Das kann ich verkraften, weil ich sage, okay, jetzt bin ich Berufsradfahrer und jetzt gibt es wichtigere Sachen zu machen. Aber es ist schon so, dass ich ein Bergmensch bin. Da haben wir auch bei dem Thema, auch wenn jetzt meine Radsportreise irgendwann einmal zu Ende ist, vielleicht ist es auch früher zu Ende als gedacht, dann reißt mir das, glaube ich, gar nicht am Boden unter die Füße weg, weil ich sage, scheiße, ich gehe wieder zurück auf die Ski. ist vielleicht ein gewisser Vorteil von mir, dass ich einfach
vielseitig
aufgestellt bin.
Ja, total, absolut.
Und dass du in der Region wohnst, wo man geile Optionen hat in der Richtung.
Ja. Genau. Total, ja. Total. Ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt nie mein Vordergedanke, dass ich so, okay, gehe zurück auf die Ski oder so. Das nicht. Ich mag im Radsport bleiben. Mir taugt das Team mega gut. Ich finde das auch ehrlich gesagt authentisch, als Deutscher in einem deutschen World Tour Team zu fahren. Ich glaube, das Feedback vom Team ist gut, was ich mache. Und von dem her hoffe ich einfach nur auf ein paar coole und schöne Jahre als Berufsradfahrer. Aber wie gesagt, das Leben hat so viel zu bieten. Und wer weiß, vielleicht kommt es auch dann ganz anders. Wie der Philipp schon vorher gesagt hat, der Philipp hat sich auch dazu entschieden, okay, Familie ist wichtiger wie Sport. So sehe ich das auch. Es ist, Sport gibt mir wahnsinnig viel. Sport hat mich, glaube ich, auch zu dem Menschen gemacht, wo ich bin. Nie perfekt, definitiv nie perfekt, mit alle seine Kanten und Macken drum, wo manche sagen, vielleicht so junge was ist eigentlich mit dir falsch? Gell? Aber so habe ich mich entwickelt als Sportler. Gell? Teilweise mit Sicherheit zu einem Egoisten, weil ich sage, okay, es geht um mich, dass ich weiterkomme.
Teil des Profisportzirkuses einfach.
Zum anderen aber auch unfassbar dankbar für Sachen, die was andere Menschen vielleicht nie sehen. Ich glaube, ich bin auch extrem dankbarer Berufsradfahrer, weil ich halt auch die andere Seiten vom Sport kenne, wo man selber mit dem Privatauto in die Slowakei fährt und Rennen fährt und am gleichen Tag wieder heimfährt und ja, nie mit dem Flieger runterfliegt und 20 Leute Betreuer dabei sind und die Wäsche waschen und die Flaschen herrichten und du hast alle 20 Kilometer einen Verpflegungspunkt, wo du eine neue Flasche kriegst. Gell? Also ich weiß das zum Schätzen, was das heißt, dass man in einem World Tour Team fährt. Aber ich sage halt auch so, es gibt halt voll viel wichtigere Sachen wie ein Sport auf der Welt. Gell? Das ist mir jetzt auch wieder bewusst beim Gesundheit, wo ich das mit dem Herz gehabt habe. Da habe ich nie an Sport doch gar nicht. Mir war da haben wir aber, da habe ich einen richtig egoistischen Gedanken gehabt. Da war mir als Team, so hart wie es klingt, völlig egal. Das war mir völlig egal, dass wir die jetzt jeden Monat mein Geld überweisen und ich aber nichts dafür tun kann, weil da ist nur um mich gegangen, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich 40 bin, mag ich mit meinen Kindern zum Skifahren gehen und wenn ich 40 bin, mag ich mit meinen Kindern am Berg gehen und mag ihnen das zeigen, was mir mein Vater gezeigt hat in die Berge, wie cool das ist und wie, was die Natur zum Bieten hat. Und da ist mir nicht darum gegangen, dass ich so schnell wie möglich irgendwie wieder auf dem Radl sitze und meine Trainingseinheiten mache und so schnell wie möglich wieder zurück ins Renngeschehen komme. Gell? Das ist der egoistische Gedanke mit Sicherheit gewesen, der was mich auch geprägt hat dann mit den Jahren. Aber halt auch Familie und ist für mich auch ein Riesenthema. Okay? Ich bin jetzt auch schon in so einem Alter, wo ich drüber nachdenke, es war schon einmal cool, wenn ich mal Kinder habe und so mit meiner Freundin und wenn meine Freundin dann meine Ehefrau ist und so. Aber wie gesagt, ich habe das clever gemacht, ich habe mir 5 Jahre Jüngere gesucht. von dem her habe ich jetzt noch nie so den Stress, aber durch ihr bedingt, weil sie halt sagt, hey, ich habe auch noch ein Leben, ich mag jetzt auch mal arbeiten und ich habe jetzt auch nach meiner sportlichen Karriere meine Ausbildung gemacht und mag das jetzt einmal genießen und die Zeit verbringen und wie gesagt, ach, geh, das Leben ist so schön, es hat so viel zum Bieten und ich sehe das bei meinem Bruder, mein Bruder zum Beispiel, heute in der Früh habe ich ihn getroffen, deswegen komme ich jetzt auf den Gedanken, mein Bruder hat rein sportlich gesehen das größere Talent wie ich, der hat einen Motor verbaut, abnormal, also unnormal, der hätte glaube ich echt ein großer werden können, der wollte es aber nicht. Der war zweimal deutscher Meister im Skibergsteigen, der hat so unfassbar gut laufen können. Gell? Der hätte mit Sicherheit auch im Laufsport hätte echt was bewegen können, bin ich fest davon überzeugt. Der wollte es aber nicht. Der hat so gesagt, nein, weißt du was, der wollte dann Elektriker werden, hat dann gesagt, wow. Und da war es aber dann auch schon so, ja, hätte dann vielleicht einen Spitzensportplatz gekriegt. Er mag jetzt hier lieber mal was lernen. Das hat ihm dann so gut gefallen, dann hat er einen Meister gemacht. Dann hat er eine Meisteranstellung gekriegt, jetzt hat er Familie, er macht schon noch voll viel Sport und so, das macht ihm auch voll viel Spaß, aber einfach so, nein, Spitzensport, das ist nichts für mich. Was das andere, das ist viel schöner. Der hat 2 kleine Kinder, am Wochenende geht er mit denen Skifahren, unter der Woche macht er selber ein bisschen Sport. Das ist auch voll cool zum Sehen.
Und, ja, 100%.
Und ist genauso gut, wie jetzt einer sagt, der was 100% Profisport ist. Gell? Aber ja, das ist für mich halt dann schon auch so, was mir auch so die Sicherheit gibt, weil ich glaube auch viele Profisportler mal in ein Loch fallen. Oder ganz, man sieht das glaube ich auch ganz, ganz oft, wenn dann die sportliche Karriere vorbei ist und die dann nicht wissen, was
stehe ich jetzt danach mit meinem Leben
an. Gell?
Ja.
Und das Leben hat aber so viel zum Bieten. Sag ich. Mhm. Es ist, weißt schon, und deswegen ist mir das auch zum Beispiel ganz, ganz wichtig. So wie mein Freundeskreis zum Beispiel, da ist kein Profisportler dabei. Das sind alles sportbegeisterte Menschen. Mhm. Deswegen haben sie auch meine Freunde, weil man mal gemeinsam zum Radfahren geht oder weil man im Winter vielleicht einmal gemeinsam eine Skitour geht, wenn es die Zeit zulässt oder so. Aber die sind keine Profisportler. Die gehen alle ganz normal. Der eine ist Ingenieur bei MAN, der andere ist Fahrradmechaniker, der andere ist Schreiner. Die haben, gehen ganz normale Arbeiten nach, dann ist das eigentlich für mich ganz cool, wenn wir uns treffen, was die so für Probleme haben, weißt du? Und da ist halt nicht das Problem, dass man jetzt momentan vielleicht die Watt nicht fahren kann auf dem Rad oder so, oder weil man halt vielleicht 2 Kilo Zwie hat momentan und das ist scheiße. Und sondern da geht es halt dann um Probleme wie, Facke, ich habe Haus gebaut, wie kann ich den Kredit stemmen? Oder hey, meine Kinder sind jetzt krank und meine Frau ist jetzt auch noch krank, wie kann ich das jetzt mit dem Arbeitsalltag stemmen, dass, weiß ich nicht, muss ich zu Hause bleiben, muss ich mir meinen Urlaub nehmen oder weißt du, so, ja. Das grounded irgendwie voll.
Ja.
So wie, man, da muss ich ja schon sagen, da haben so Spitzensportler oft einmal so richtige Pussys. Also, wo ich so sage, so, ja, da, weißt du, da haben wir dann auch so auf den Punkt, wo ich dann so sage, so, da, das ist nie bei uns gemeint, aber wenn so ganz junge in die Profisport-Bubble kommen, und dann so sagen, nach der Massage, die Massage war nicht gut. Und dann denke ich mir so, Junge, denen, ich habe dehnt als Regeneration und ja. Dann habe mir irgendeinen Eisbach gesucht und habe mich da reingeguckt. Da war kein Masseur oder so kein Physiotherapeut oder Osteopath. Wir haben ja eh alles. Wir haben alles. Wir haben Masseure, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Osteopathen, weißt du? Ich meine, du kannst todkrank sein, wir haben Ärzte dabei, da passiert dir nichts. Das ist das sicherste Umfeld, was du dir vorstellen kannst, weißt du? Daheim geht es mir bei weitem nicht so gut wie in der Bubble da drinnen, gell? Weil es einfach so professionell ist, gell? Und wenn ich dann da ein Complaining her und sage so, denke ich mir, Alter, ja. Mach die Augen auf. Weißt du eigentlich, wie gut das dir geht?
Ja, überragend, ey. Das ist wirklich, also ich glaube, das ist schon eine der Highlight-Folgen auf jeden Fall in sehr langer Zeit, muss ich sagen, einfach aufgrund der guten Mischung aus wirklich Ehrlichkeit, aber auch Entertainment-Faktor. Also ich glaube, wir könnten mal direkt mehrere Zitate hier rausklippen, die Highlight-Charakter haben. Und Toni?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sobald man irgendwas für selbstverständlich sieht, ist schon immer gut. Gell?
Ja.
Also gerade zum Beispiel 23, wo ich Giro d'Italia gefahren bin, war ich circa 300 Tage weg. Also ich habe 300 Tage Essen von einem Koch gehabt. Wenn du dann einmal heimkommst, das sind ja wirklich die kleinen Sachen. Und dann stehst du vor dem Herd, okay, ich muss mir jetzt was essen machen, gell? Okay, der Kühlschrank ist eigentlich gar nicht so voll, okay, ich muss einkaufen gehen. Meine Wäsche, okay, ich werde jetzt nicht meine Wäsche da liegen lassen und meine Freundin geht arbeiten und die kommt dann heim und macht mir meine Wäsche, okay, ich bin selbst der Mann, oder ich mache mir jetzt selber die Wäsche. So, weißt du, und dann merkst du erst einmal, okay, das ist nie selbstverständlich, gell? Da haben echt Leute da, die was wirklich schauen, dass du dich nur auf deinen Sport konzentrieren musst. Und das ist eben nicht selbstverständlich. Und das ist auch momentan immer noch in ganz vielen Sportarten nicht selbstverständlich. Gell? Also der Profi-Radsport oder auch, ja, was der Ralf Denk da aufgebaut hat, das World Tour Team, das ist so heikel, das ist absolute Champions League. Und ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass man das wertschätzt und nicht... wenn man, vor allem, wenn man die andere Seiten weiß, wie es auch sein kann. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein Geschenk.
Ja.
Denke.
Fantastisch. Ja, immer vielen, vielen Dank. Also erstmal für deine Zeit. Wir sind ganz knapp über unsere normale Aufnahmezeit hinaus, aber super, super spannend.
Sensationelles Gespräch.
Vor allen Dingen einfach auch mal sehr klar und sehr ehrlich gesprochen. Hat total Spaß gemacht. Vielen Dank, Toni, dafür.
Mir hat es auch gefreut.
Wir werden natürlich für alle euch, die jetzt natürlich, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, Tonis weiteren Werdegang, weitere Radsportabenteuer verfolgen möchtet, in den Shownotes A mal sein Insta-Profil verlinken. Wir werden auch die von dir vorhin schon angesprochene Red Bull-Doku verlinken aus deiner allerersten Radsport-Saison sozusagen. Das kann man da bestimmt alles noch nachgucken. Und für die Laufenthusiasten unter euch oder falls jemand mal sagt, Mensch, du, ich bin gerade im Urlaub und ich will mal ein FKT probieren über einen Watzmann,
herfahren. Nein, lieber nicht, bitte nicht. Nein, ganz, ganz,
Okay, wir nehmen die Phrase, die wir sonst hier im Podcast zu Kultstatus gebracht haben, don't do this at home, also schaut es euch lieber an, macht's nicht nach. Ich glaube, das wollte der Toni gerade sagen, aus Sicherheitsaspekten vielleicht auch.
Nein, wie gesagt, das hat damals eine riesige Welle geschlagen, das Projekt, weil der Watzmann halt einfach ein bekannter Berg ist, aber halt auch eine riesen Geschichte hat mit Tragödien und Unfällen und so, und das hat auch viel Negatives gehabt. Es war jetzt nicht bloß
gut. Ist nicht nur abgefeiert worden sozusagen.
Nein.
Dann bitte nur angucken, nicht nachmachen und genießt die Bilder dazu. Das ist ja auch was wert. Und ansonsten ja von unserer Seite wirklich nur das Beste für dich, für natürlich jetzt auch die weiteren Radsportrennen und hoffentlich noch viele Jahre, wo du dann auch viel Freude dran haben kannst. Und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder über den Weg laufen. Kurze Abschlussfrage vielleicht noch. Der Hansi Friedel, ist der bei euch immer noch mit dabei ab und zu?
Nimmer.
Aber also, den sehe ich nämlich ab und zu noch am Flughafen in München, wenn er gerade aus Paris kommt und ich aus Paris oder wie auch immer. Also da habe ich ihn das letzte Mal irgendwo gesehen, genau, ja.
Der Hansi hat letztes Jahr seine letzte Saison gehabt.
Okay.
Genau. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft ausschaut mit ihm. Ja. Genau.
Na, überragend. Also vielen lieben Dank dir. Nur das Beste, und ihr zu Hause, euch wünschen wir natürlich auch nur das Beste. Meldet euch an für den Wings for Life World Run. Meldet euch gerne auch in unserem Team an. Also wir freuen uns natürlich über alle Mitlaufenden, die sich da, die mit uns Kilometer sammeln wollen, für eine gute Sache. Und ja, ansonsten, Ralf, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Passt so lange auf euch auf. Macht's gut.
Ich muss jetzt auch langsam raus, weil es ist ziemlich sonnig.
Du musst auch ein paar Radkilometer runterschrubben wahrscheinlich.
Leck mich.
Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende und noch besseres Wetter als zur Zeit. Danke, Toni.
Bis nächste Woche. Danke euch.
Macht's gut.
Danke. Servus.